Und los.
Klug, klug, klug. Ja, doch, ein Podcast, Folge 36.
Prost, die Herren.
Prost.
Prost. Prost.
Prost.
Ja, konsequent.
Diesmal nicht der. diesmal nicht der Bier-Taucher-Podcast, ja, sondern der Cider-Podcast.
Cider aus Dosen.
Aber es ist ein freakiger Cider, der schmeckt nämlich gar nicht nach Apfel, sondern nach Birne.
Stimmt, der kommt aus Schweden.
Wahrscheinlich ist er Birne-Cider.
Aus Schweden, cool. Wo hast du denn her, Florian?
Aus Schweden,
pervers. Von der Wiener Hauptstraße, vom Amazin, Großhandel.
Amazin, ja. Da gibt es mehrere Filialen in Wien, oder?
Ich glaube, 2, 3.
Weil ich kenne einen Amazin im 13. auch. Ah ja, wir haben noch gar nicht gesagt. Also der Biertaucher-Podcast, Cider-Podcast mit Gregor,
Horst,
Florian
und Martin.
Yes.
Ich habe auch versucht, Cider zu kaufen, aber es ist Aperol Spritz geworden.
Knapp daneben.
Ja, na gut, bevor wir losstarten, natürlich das Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis und Kalender.
Okay, hier kommt der Kalender und zwar nur hier, weil nachher tue ich ihn nicht mehr vorlesen. 25. Jänner, politisches Café, ist Fleischessen unmoralisch? Das hat der Martin beigesteuert. Am 27. Jänner bis 29. Jänner, das ist dieses Wochenende, im Mediaquartier Max, Karl-Farkas-Gasse, gibt es den Austria Game Jam. Ich werde dort sein. Da wird versucht, ein Spiel zu programmieren. Und anschließend kann ich noch ankündigen für den Februar, 13. Februar bis 17. Februar, Karl-Schweikhofer-Gasse 3, A1070 Wien, Art Sprint. Ich weiß zwar nicht genau, was es ist, aber
klingt gut.
Es ist verlinkt und im Kalender drin. Man kann so einen Link drauflegen, es hat ganz interessant geklungen. So viel zum Biertaucher-Kalender. Ah ja, für alle Nerds da draußen, 14. Februar, Dienstag ist auch Valentinstag. Mhm. Also falls ihr eine Freundin habt, oder, dann sollte man ihr Blumen geben, wenn man sich so stressen lässt von so Gebräuchen.
Okay. Gebräuchen?
Ja, so, wenn man der Typ ist, der auch Weihnachten feiert, ist oder Sonntag nicht arbeitet,
wurde
genau, die Verschwörung der Blumenhändler.
Genau, das ist immer die Story, die es zu dem Thema gibt. Ja, was haben
worüber haben wir heute geredet?
Wir wurden diverse Male unterbrochen, so viel kann man schon mal sagen.
Also die Highlights waren eine explodierende Flasche, dann ein nörgelnder Student, eine schnurrende Studentin oder Frau. Schokosüchtige, ja. Aber darüber haben wir nämlich nicht geredet, das hat uns beim Reden gestört, worüber wir geredet haben.
Angefangen hat es mit
so Tech-Themen.
Linux Mint, aber was war noch davor, haben wir doch noch geredet. Über deinen Desktop, glaube ich, ja. Ja, es ist wirklich immer herrlich.
Unity halt.
Und Unity, genau.
Gut, dann kommt ein ziemlich langer Erguss über das Hacker-Brause-Buch. Ah, nein, davor
ist nein,
es.
Nein, nein, nein.
Da kommt es halt Open Government. Nein, es ging um Sopa, um Akta, um Anonymous.
Linux Mint war sowieso schon, ja.
Genau. Die Gnome-Shell.
Richtig. Dann, wie gesagt, das Open Government Data plus Quando und diese Verkehrsdaten, OpenStreetMap, haben wir auch kurz angerissen. Linz auch so als Standort für Open
Government Data. Warum Linz Open Data-mäßig besser ist als Wien.
Richtig.
Du zeigst redest ganz kurz über ein Hack, wie man etwas offline liest.
Android 4, das war noch unter Hausmeister-Thema. Über Osama Tezuka erzähle ich was und seiner Buddha-Biografie.
Ich glaube, da war vorher noch das über John Asht und die organisierte
Literaturkriminalität. Ein neuer Unrüstel des Internets, genau. Ja.
Spielevorstellung,
Tome habe ich gemacht, ja, und eine Filmbesprechung, ziemlich gute Freunde oder so.
Mhm. Mana besprechen wir. Ja.
Genau, das Spiel Mana, massiv Multiplayer Online-Spiel. Martin, hast du nicht noch mehrmals sowas gesagt?
Natürlich, das Supertron.
Supertron, genau.
Du hast außen
Cloud Gaming und AnaVisions, Dropbox-Speicher erschleichen mit AdWords. Überflüssig eigentlich.
Ja.
Du erzählst natürlich über den Film, den du gesehen hast.
Genau. Die sind ziemlich beste Freunde.
Ja.
Und ich über Moving Windmills und eine Kinderbuch-Online-Seite, wo man Kinderbücher anschauen kann.
Mhm. Über iTunes und E-Book-Publishing-Software haben wir noch zum Ende ein bisschen geredet.
Und der absolute Höhepunkt zum Abschluss, wir reden darüber, wo man in Wien Cider kaufen kann.
Ja, und die Hackerbrause nicht zu vergessen. Die
genau, haben Hackerbrause, die das ist ein Buch, wurde mehrmals...
Genau, ist ein gutes Zeichen. Je schlechter das Inhaltsverzeichnis, desto besser ja. Der Podcast. Das zeigt
und nur, wie leergequatscht wir sind. Bitte, dieser Podcast wurde erstmalig in einem Uni-Hörsaal aufgenommen.
Yes. Schön, also viel Spaß beim Hören. Genau. Und weiter geht's.
Mit dem organisiertesten Podcast seit immer und überhaupt. Denn ja. Der Florian hat seinen Laptop mitgebracht und da können wir jetzt ganz groß sehen, unsere Google Plus Seite, wo wir schon die Themen gesammelt haben. So vorbereitet waren wir, glaube ich, noch nie gekriegt, oder?
Nein, das ist ziemlich, heute sind wir gut aufgestellt.
Das konsequenterweise sollten wir uns total nicht dran halten und von ganz was anderem reden.
Das machen wir so, das dürfte uns nicht schwer fallen. Das führt mich ja eh auch gleich zum ersten Hausmeisterthema, diesmal nur ganz klein. Mein erstes Hausmeisterthema ist nämlich ein Workaround, den ich gefunden habe. Der hängt zusammen mit Android 4. Wir hatten ja das Problem, dass wir unsere Themen nicht offline verfügbar machen können, was mich schon ziemlich geärgert hat. Und da bin ich auf ein Feature gestoßen, das sie Google in das neue Betriebssystem reingebaut hat für seine Handys und das ein direkter Angriff auf Read It Later und so darstellt, weil man kann Webseiten offline verfügbar machen. Und Workaround deswegen, weil du musst ein bisschen rumspielen, weil man möchte natürlich die Google Plus Seite, wenn man es im Browser öffnet, mit der Google Plus Applikation machen und die Google Plus Applikation unterstützt, aber nicht dieses Offline machen nicht und ansonsten geht es eigentlich recht gemütlich. Also wenn man mit dem Browser auf die Themenliste geht, dann muss man nur schauen, dass man vorher doch die all diese Themensammlung, die wird ja immer so zusammengeschrumpelt, dass man die auch aufklappt, weil später, wenn es mal offline ist, funktioniert der ganze Spaß und die ganze Party mit JavaScript natürlich nicht mehr so. Und ja, dann macht man einfach Menütaste, offline speichern, dann haut das dir bei diesen Lesezeichen dazu und hurra, hurra, wir haben unsere Themenliste. Aber diesmal ja gar nicht notwendig, Florian, wir sind ja voll online diesmal. Gut. Ja, so viel zu Hausmeisterthemen. Jetzt können wir gleich die Liste benutzen. Was haben wir denn da? Du wolltest uns mal erzählen, sage ich gleich einmal. Hast du, Kalender ist ja offline, aber das nächste Mal vielleicht wieder.
Ich habe jetzt nichts Spezielles eintragen. Du bist doch nicht.
Ja. Eins fällt
kannst
mir noch
du nachschauen im Kalender, Florian, mit einem neuen
Browser-Tab? Ah, das geht. Da kann ich in der Zwischenzeit noch sagen, etwas, was ich nämlich schmählichst vergessen habe.
Suche mal nach Google Biertaucher-Kalender oder so. Was hast du vergessen,
Gregor? Letzte Woche, oder war das am 14., glaube ich, oder so, aber ich hatte eh keine Zeit, war da wieder der Podcast-Stammtisch.
Und warst du dort?
Nächsten werde ich wieder hinschauen. Ich habe, wie gesagt, also, ich habe den ganzen Abend voll gerammelt gehabt.
Also du wirst am nächsten Podcast-Stammtisch gehen?
Ja, okay. Bestimmt, bestimmt.
Tragst du deinen Kalender auch?
Ja, genau, ich werde es jetzt eintragen und ich werde das weiterführen. Okay. Habe ich echt nur verschwitzt. Auf der Suche nach dem Biertaucher-Kalender.
Ja, wurscht.
Der funktioniert doch nicht.
Herrlich, willkommen in der Zukunft.
Er meint, er hat Internet.
Also die Leute, die wollen, sollen auf der Biertaucher-Homepage schauen, spielen programmieren.de Podcast.
Ah, ich sehe da schon sehr interessant, das ist die Gnome-Shell, die du da benutzt, oder? Als grafische Oberfläche. Was liegt darunter? Hast du ein Ubuntu am Laufen? Oder?
Nein, das ist ein Arch Linux.
Ein Arch Linux?
Witzig.
Die sind ja auch schon längere Zeit
Erzähl
unterwegs.
Mal, wozu hat man Arch Linux? Ist das sowas wie Gentoo oder
was ist das? Es ist mit Veneer-Paketen, also man macht nicht so viel.
Also muss nicht alles so selber kompilieren.
Genau.
Aber
man kriegt einmal ein Grundsystem, das hat keine GUI, das hat nichts. Mhm. Da muss man alles drauf installieren, was man braucht. Und es startet erstmal nichts und ist dadurch
ist das nicht
extrem
so
schnell.
Für Leute, die sich dann nicht mögen, also wenn man erst einmal gar nichts hat.
Naja, es ist für Leute, die ein schnelles System wollen im Endeffekt.
Achso, weil du genau sagen kannst, was raufkommt und was nicht raufkommt,
genau.
Sozusagen. Du hast mehr Kontrolle.
Ich habe nicht dann das komplette Gnome, das komplette KDE mit allem, was man auch nicht braucht.
Ja.
Was dann erstmal mitstartet, was dann ewig braucht.
Das ist wahr. Also diese ganzen Grundsysteme sind schon relativ
sehr upstream. Also man kriegt immer die neuesten Versionen von allem und das ist ein Rolling Release.
Das heißt, ist interessant daran.
Man braucht keine neue Version immer installieren. Man kriegt, wenn ein neues Gnome rauskommt, kriegt man das Update. Wenn
Also sie sind nicht so weit hinter den aktuellen Versionen wie jetzt Ubuntu oder Debian.
Genau, es ist, wenn ein, ich glaube, die neuen Gnome-Versionen sind halt von einer Woche oder so spätestens.
Oh, cool.
Sind die schon drin.
Und ich glaub, das mich schon weg von Ubuntu. Dann mal ausprobieren, wenn ich endlich den Akku kriege.
Ja.
Das wird wahrscheinlich für schwache Computer besonders mal geeignet sein, oder? Weil du ja ganz genau überlegen musst. Und wie schaut es mit alternativen Oberflächen aus? Gibt es da wahrscheinlich mehrere zur Auswahl, oder?
Ja, also ich habe Arch selbst nur GNOME verwendet. Ich habe so anders mit KDE installiert. Und ja, XFCE, XCI, alles.
Genau, mögliche. XFCE hätte ich mir gedacht.
Das müsste es alles geben.
Was haben die für einen Paketmanager? Wie heißt der? Was
macht Pac-Man. Der?
Pac-Man. Sehr gut. Und ist der gemütlich? Also so Abhängigkeiten auflösen und wieder runter, Sachen, Pakete runterhauen? Ist das?
Das macht er alles so wie gewohnt, wie bei allen anderen.
Gut, cool. Und wie ist das mit den, wenn das ein Rolling Release ist, wie kommt man ins Radl rein? Also wie installiert man sich das erste?
Ich installiere es meistens einfach über einen USB-Stick, also ein Image runterladen.
Also okay. Es gibt ja Image schon immer.
Ja, oder CD.
Und das ist ja auch immer, Image ist das auch Rolling? Also ist das jeden Tag neich?
Na, das ist einmal im Jahr oder keine Ahnung.
Okay.
So circa, und dann macht man einmal ein Update und dann ist alles da.
Was aber auch nicht viel braucht natürlich, weil das Grundsystem so klein ist, also das erste Update.
Ja, also es gibt, ich glaube 600 MB hat das Image, da ist aber die 32 und die 64-Bit-Version drauf.
Okay.
Das heißt, man wählt nur noch aus, welche will ich jetzt, und man braucht nur einen USB-Stick oder eine CD für alles.
Und verträgt das mit einem bestehenden System? Also kannst du das dazu installieren?
Brauchen also ich habe momentan drauf hast, noch ein Fedora auf der anderen Platte, ich habe ein Windows Vista noch auf einer anderen Platte und ich habe, glaube ich, ein zweites Fedora auch noch
also irgendwo. Also ein Sicherheits. Trägt das sich brav in Group ein oder sind dann alle deine anderen
Einträge? Ich habe den Grab selbst nicht geschrieben, ich habe den in Fedora dann eingetragen. Also man muss ihn nicht, bei der Installation muss man nicht unbedingt den alten Grab überschreiben. Aber er findet auch die anderen Sachen wie üblich.
Mhm. Cool. Und mit Fedora hast du auch Erfahrungen gesammelt?
Ich habe das 15 oder 16er verwendet.
Okay.
Ubuntu, mir hat es irgendwie, bei mir war es zu instabil. Mit Unity konnte ich mich nicht anfreunden.
Ja, da bist du nicht alleine da.
Jetzt eigentlich das 15 und GNOME 3 schon drin. Das war recht angenehm. Nur mit GNOME 16 hatte ich lauter Abstürze.
Wirklich?
Da ist so ziemlich jedes GNOME-Programm immer abgestürzt.
Naja, ich schreibe sie auf die Fahnen, so eine Bleeding-Edge-Sache, Distro zu sein. Aber das
an und für sich sind sie sehr upstream, aber...
Ja, aber auf die falsche Weise.
In Arch funktionieren die direkten Upstream-Versionen.
Ja. Na, mich hat es immer rausgekickt und mich hat es immer so persönlich geärgert. Ich habe es in den letzten Jahren immer so ein, zwei Mal draufgehaut und da hat es halt nie auf meinen zwei MacBooks jeweils nicht den WLAN-Karte irgendwie erkannt, was ja eh kein Problem ist. Man kann sich das sicher urleicht nachinstallieren und so. Aber das war für mich, habe ich mir gedacht, na, ich will jetzt nicht so 2001-mäßig irgendwie die WLAN-Treiber jetzt zusammensuchen und so.
Ja, so, aber das Problem, das sind halt die meisten Systeme, die möglichst wenig unfreie Sachen installieren.
Ja, dann kommt's
dann. Das ist die Firmware hauptsächlich. Die Treiber sind alle da, aber die Firmware ist nicht dabei.
Ja, stimmt.
Und wie schaut es aus mit Third-Party-Software? Also wenn du jetzt auf Arch so ein Skype oder so irgendwas nicht ganz koscheres installieren willst, wo es normalerweise dann ein Source-Paket gibt und ein Ubuntu-Paket
also
oder so.
Also im Grunde gibt es da User-Repositories. Das sind Skripte,
da hat dann jeder was gemacht, um das
zu ja, die laden das automatisch runter und entweder bei Open Source kompilieren sie es manchmal selber oder sie laden das Binärpaket runter und machen ein Paket draus, das man installieren kann.
Also du kommst zu aller Software, die du haben möchtest sozusagen.
Im Grunde habe ich habe noch alles gefunden. Also da findet man teilweise Sachen, die man nicht mal in Ubuntu BPA findet. Aber dafür ist selbst im normalen Repository ist dafür weniger drin als bei Debian.
Okay, interessant. Ja. Vielleicht mal ausprobieren.
Ja, können wir gleich bei der Thematik bleiben oder so, weil ich hatte wieder aufgeschrieben Linux Mint. Wobei ich da jetzt eh nicht ewig erzählen kann oder so, aber mir ist halt aufgefallen. Was ist, na, ich verfolge es jetzt nur immer gespannt, weil vor ein paar Monaten hat Linux Mint auf sich aufmerksam gemacht, weil sie. Es gibt ja jetzt die Streiterei, also das Unity von Ubuntu, dieser eigene grafische Aufsatz, hat alles andere als für Unity gesorgt, sondern hat die Leute auch unter anderem abgeschreckt. Und die GNOME Shell, also die neue Version von diesem GNOME Desktop, geht halt ganz andere Wege. Also das ist schon ziemlich radikal, was sie da umgebaut haben. Und da ächzt und krächzt halt so in der Community. Und Linux Mint, was immer so den Ruf hatte, ich habe es auch ein, zwei Jahre lang habe ich es auch benutzt, so noch das gemütlichere Ubuntu zu sein. Also was Ubuntu zum Beispiel schon an unfreien Treiber nicht anbietet, ist bei Linux Mint mit den Codecs beispielsweise schon dabei. Und sie haben sich doch wirklich die Gedanken gemacht und hat schon gemerkt, dass eine liebevolle Distro, die hat sein eigenes Startmenü, was sie auch entwickelt haben, so ein bisschen so wie das alte OpenSUSE-Menü ist, wo so ein bisschen mehr Suchfenster und solche Sachen reingebaut sind ins Startmenü. Und vor ein paar Monaten haben sie gesagt, neuer Release, sie setzen doch auf GNOME 3. Allerdings werden sie Zusatzfunktionalität reinbauen durch GNOME Extensions. Es gibt ja dieses, ähnlich wie bei Firefox, gibt es bei GNOME Shell die Möglichkeit, dass du andere Funktionalitäten reinbaust in die grafische Oberfläche. Das funktioniert mit JavaScript, glaube ich, ist glaube ich, der Hauptanknüpfungspunkt von der Sprache her und so. Ja. Und du kannst da halt Sachen bauen. Und ich habe mir das angeschaut, was sie da reingebaut haben. Das hat mich ein bisschen abgeschreckt, weil sie haben einfach unten bei der GNOME Shell wieder so eine Windows-artige, wie es aus alten Zeiten gewohnt ist, Taskbar reingebaut und ihr Menü wieder reingebaut. Also aber halt das Benutzungskonzept, wenn man die GNOME Shell kennt, komplett aushebeln. Mhm. Und das ist halt irgendwie unsexy, weil ich meine, ich verstehe schon, wenn man auf diese Art der Bedienung nicht so steht, aber wenn man das halt reinbaut, sein Taskbar, dann laufe ich Gefahr, dass ich halt dann wieder alles über die Taskbar mache und die Funktionalität der GNOME Shell überhaupt nicht nutze. Und jetzt hat Linux Mint noch einmal für Schlagzeilen gesorgt, weil sie das alles, ihre neuen Erweiterungen nicht über Extensions lösen, sondern über Cinnamon. Und Cinnamon ist ein Projekt, das die GNOME Shell forkt. Also ist ein eigenständiges Projekt. Und das ist jetzt aber nicht nur über Extensions, nicht nur Erweiterungen, sondern da wird halt viel im Code rumgefuhrwerkt. Und da ist halt jetzt die Frage, ich meine, die Stärke von Linux immer so, je mehr Hochzeiten, desto lustiger und jeder soll mal machen oder so. Jetzt kann man sich langsam fragen, ich meine, es gibt eh schon sehr viele Flavors. Wir haben ilex.de, wir haben ein XFCE, wir haben, was weiß ich, wir haben KDE, wir haben die GNOME Shell, wir haben Unity und so. Und wenn wir jetzt dann noch einmal das machen... Die Pforten zu viel. Ja, ich fürchte um die Linux Mint Leute. Ich meine, man sieht, ich meine, Ubuntu ist echt so eine Firma, wo viel, also jetzt verhältnismäßig für so Open Source Techie-Firma viel Kohle drinnen steckt, die echt irgendwie so an einem Strang ziehen. Und seit drei Releases kriegen sie den Arsch irgendwie nicht hoch. Also nie so ein Release, wo man echt sagt, so, ah, okay, Unity kann man halten, aber wenn man will, aber das ist nicht so stabil. Ist
Ubuntu überholt, glaube ich, als derzeit.
Ja, zwischendurch durch diese Ansage, dass sie auf die GNOME Shell setzen und so, haben sie da echt ein Meter gemacht.
Und okay, ich muss mal kurz vom Thema ablenken. Ja. Florian, du hast da so ein cooles DuckDuckDuck-Go anstatt Google als Suchmaschine. Kannst du darüber was erzählen?
Wenig, weil ich es erst seit kurzem verwende.
Was ist das? Sind
das irgendwie
Open Source oder ist das nur eine andere Firma?
Das weiß ich genau, was dahinter steht, aber der Suchalgorithmus ist teilweise intelligenter. Das heißt, man sucht nach irgendwelchen Begriffen und man kriegt Vorschläge, in welchem Kontext die Begriffe sind. Also bei Google habe ich immer wieder gekriegt, ich suche irgendwas und kriege Ergebnisse, die zwar dasselbe Wort beinhalten, aber einen komplett anderen Kontext haben. Mhm. Und DuckDuckGo geht in die Richtung, dass er nachfragt mit irgendwelchen zusätzlichen Keywords.
Ja.
Aber haben auch so ein bisschen ein Algorithmus von einer Firma, in den du nicht hineinschauen kannst? Oder haben sie das auch
anders? Ich nehme es an, ich habe es mir noch nicht genau angeschaut.
Mhm. Also sympathischerweise, glaube ich, habe ich durchgelesen, im Disclaimer reingeschrieben, dass sie sehr auf Privacy und solche Sachen achten. Und wenn man so ein bisschen in die deutschen Podcasts reinhört, also die machen gerade so ein bisschen von sich reden. Ich meine, die Stunde ist gerade günstig. Google hat ein paar Leute ein bisschen verärgert, indem sie jetzt die Google Plus Ergebnisse hoch oben groß anzeigen und so, was man halt vielleicht doch nicht haben möchte. Und ja, ich meine, am Markt von Suchmaschinen schadet es nicht, wenn es da noch ein paar mehr
gibt. Gibt jeder mal einen neuen.
Wäre schön. Das
Internet glaubt es jetzt nicht zu uns.
Ja.
Es breitet jetzt sogar sich ein bisschen das MetaLab-Feeling aus, dass einer zu offiziell was redet, aber alle schauen nur angestrengt auf den Laptop und hören nicht zu.
Das ist also angenehm. Wenn jetzt noch auf dem Schirm ein Ladebalken wäre, wäre es perfekt. Das ist so das moderne Lagerfeuer.
Ja. Ja, es kommen zumindest schon die Error-Messages von Chromium.
Ah, ja, genau, der Chromium.
Der ist gerade eingefroren. Das ist das erste Mal, dass mir Chromium einfriert.
Das noch dazu nur bei der Google Plus-Seite sollte eigentlich genau. Mit der Muttermilch kommen, das darzustellen. So, weiter geht's.
Weiter geht's nach einer kleinen Strategie-Taktik-Besprechung.
Besprechung in welche Richtung?
Martin, was sagst du zu den Anonymous-Angriffen auf das österreichische Justizministerium?
Ja, das war ja gestern, nicht?
Genau.
Das war gestern in der Nacht. Das war wieder ganz ein normaler DDoS-Angriff aufs Justizministerium, aufs Innenministerium.
Also, du hättest da ein bisschen mehr Raffinesse erwartet, sozusagen.
Also, das erwarte ich mir sowieso die ganze Zeit. Aber ist mir egal. Jedenfalls nichts Besonderes eigentlich. Und dann habe ich halt, wir waren gerade am Weg ins Kino und dann habe ich halt über das Handy in den IRC-Kanal reingeschaut von Anonymous Austria. Und da waren dann halt, was weiß ich, 2 bis 4 Leute, je nachdem man mal reingeschaut hat, die halt irgendeinen Blödsinn geschrieben haben.
Und du warst und dabei.
Ich habe es gelesen, was die da so schreiben. Ja, ja.
Voll verdächtig.
Und das war eigentlich total unspektakulär. Und dann waren halt scheinbar die Seiten kurz offline und das war es dann wieder. Und in der Früh dann hat jemand aus ÖVP-Nähe getweetet, Großangriff auf BMI und Justizministerium. Und das Bundeskanzler.at war, glaube ich, auch Ziel.
Ich frage mich, wann das erste Wir lassen uns nicht erpressen kommt.
Genau, das ist schon fast Bullshit-Bingo verdächtig. Das ist das Thema in Österreich.
Apropos, in Polen haben die immerhin eine Diskussion über ACTA ausgelöst.
Also, ja, genau, aber in Polen war es ein bisschen raffinierter. Da wurden ja Regierungsseiten tatsächlich gehackt und irgendwelche Nutzerdaten rausgeholt, was ich so am Rande mitbekommen habe.
Aber zumindest haben es erstens das Thema dort in den nationalen Medien gebracht, das wurde sonst hinter verschlossenen Türen verhandelt.
Genau,
und es formiert sich ein bisschen eine Anti-ACTA-Bewegung.
Ganz genau, weil das ist in Europa ja überhaupt ein Problem, dass nicht so wie in Amerika das Ganze thematisiert wird, weil, also in Amerika haben es versucht, die Medienkonzerne zu unterdrücken, und in Europa war das eigentlich gar nicht notwendig, weil ja niemand das Gefühl hat, dass die europäischen Gremien quasi die eigenen Gremien sind, weil alle ja immer nur an die, überhaupt an die eigene Regierung
denken. Michael Reimann schön geschrieben.
Ja, genau. Den Blogpost können wir dann verlinken. Und jetzt kommt das schon langsam ein bisschen, und es gibt da ein schönes Video, ich habe es gar nicht geschaut, von wann, wo, ich glaube, das gibt es eh schon länger, wo eben die Probleme von ACTA aufgezeigt werden, so wie in diesem Super-Video.
Vielleicht sollte man kurz nochmal erklären, ganz kurz, was ACTA ist.
ACTA, das ist im Prinzip das europäische Super.
Europäische Super, genau.
Also da geht es halt darum, dass sozusagen Raubkopien von allen Dingen abgewehrt werden können.
Also um das den Video Schutz zu, des,
genau,
da geht es nicht nur geistigen Eigentums.
Ja, aber nicht nur geistig, also auch von physischen Dingen, also was weiß ich, kopierte iPhones aus China oder so irgendwas, so bist du zumindest verstanden. Und das Ding scheint noch einmal komplizierter zu sein als das SOPA. Und immerhin, jetzt wird schon langsam drüber geredet, das passiert.
Das wird auch für sich geheim verhandelt, das ACTA.
Ja, ganz genau, das ACTA, das ist top secret. Und das wird auch nicht, das ist auch nicht von irgendeinem gewählten Gremium.
Da ist der deutsche Ministerrat aber schon abgenickt, was ich gehört habe. Ne?
Ja, genau, da sind zumindest
dabei. Schon ziemlich durch. Aber, wer weiß.
Wer weiß, ganz genau.
Der Biertaucher-Podcast wird sich dagegen stemmen und dann...
dann ist aus.
Beware ACTA.
Jo.
Wir holpern gerade, ja?
Wir hängen zwischen einem Open Government Data in Frankreich, oder?
Genau.
Ja.
Florian, kannst du da was sagen? Du hast gerade die Webseite offen.
Ja, also gestern kam die News, dass Frankreich sich jetzt auch beteiligt an den Open Government Strategien der anderen Länder. Mhm. Sie haben das Portal DataGouv.fr gestartet.
Ja.
Wo sie also öffentliche Daten vom
von der Regierung gesammelte
genau,
Daten,
ne?
Also Luftverschmutzung, Lärm und so
Daten öffentlich zugänglich machen. Was aber die französische Lösung unterscheidet zu den in Österreich, UK und so weiter, ist, dass sie als Datenformate hauptsächlich XLS und CSV verwenden. Heise schreibt dazu, sie werden großteils in Datenformaten XLS und CSV angeboten, die sich leicht weiterverarbeiten lassen. Was ich bei XLS jetzt ein bisschen bezweifle.
Ja. Sollte man vielleicht erwähnen, dass das das Tabellenformat von Microsoft Office ist.
Ja, und das ist
noch dazu
so
das alte, gell, weil das...
das binäre alte.
Genau, ja. Genau. Das ist eigentlich komplett blöd für sowas, kann man sagen.
Ja, das ist ja das müsste man wieder reverse-engineeren, dass man das irgendwie die Daten rauskriegt.
CSV
keine Schlaue.
Jeder lesen.
Aber ich gedacht, CSV die Franzosen sind da fitter. Hatten die nicht so eine Story, dass Ubuntu zumindest in den Polizeistationen
eigentlich
schon am Marie war das, gell? Komisch, dass sie da wirklich sind da gesunde Menschen verstanden. Oder? Naja, die haben wahrscheinlich gesehen, Open Office, kannst du aufmachen? Also ist es super.
Zweifelstark, dass da jemand so weit gedacht hat.
See oben,
kann man importieren.
Ja, aber immerhin. Sie hätten es auch als PDF veröffentlichen können.
Hauptsache, es tut sich irgendwas in der Richtung, ist ja schon mal gut.
Ja, also hier würde ich aber noch die anderen Bewegungen erwähnen. Also in Österreich gibt es momentan zwei größere, also in Wien und in Linz.
Für Open Data jetzt?
Genau, für Open Government Data. In Wien tut sich da seit Mitte letzten Jahres ein bisschen was. Da wurden einige Daten veröffentlicht, über angefangen von Katasterdaten, also Luftbilder bis Karten zum Abzeichnen.
Ja.
Und hast du dir die schon mal gesaugt, diese Daten? Oder?
Ja, es gibt ja, glaube ich, sogar einen Stammtisch, gell? Wie einen Open Government Data Stammtisch. Gibt es den noch?
Also die ersten Stammtische, ich war einmal dort beim letzten, Da war Thema Verkehr, Wiener Linien waren dort. Die haben halt mehr angekündigt, als sie bis jetzt gemacht
haben. Die Wiener Linien, ja. Ja, ich rede regelmäßig aufständen auf Twitter bei den Wiener Linien Sudan, dass sie gefälligst Daten rausrücken sollen, aber es nutzt nichts.
Ja, ich hatte da auch eine Unterhaltung mit einem der Quando-Leute zu dem Thema.
Ja. Was hat der gesagt?
Ja, sie würden gerne, aber ja.
Hat er irgendeinen Grund gesagt, warum sie es nicht dürfen oder was?
Sie wissen nicht genau, welche Daten und wer will.
Ja, das ist ja wohl nicht so schwer.
Sie wollten dann GPS-Koordinaten von Haltestellen, von Aufzügen, haben sie jetzt, glaube ich, veröffentlicht.
Mhm. Genau.
Ja, aber die Icons von den Stationen.
Wie die Verkehrsmittel rumfahren, sollen es rausrücken. Also das funktioniert in anderen Städten. Da gibt es ja von Nokia zum Beispiel diese App, wo du quasi Öffi-Navi hast und der sagt dir dann ganz genau, in 3 Minuten fährt der Zug dort los.
Genau.
Also so ist zumindest die Theorie.
Sie müssen das selber anbieten, also diesen Service, weil die Daten können sie nicht einfach hergeben, die ändern sich dauernd. Und sie haben momentan
Was mich ja wundert, wer hat mir das erzählt, der Johnny oder so, dass sie schon mal eine Kooperation mit Google Maps hatten?
Zur Fußball-WM oder so.
Sie haben ihnen Daten gegeben, also irgendwelche mehr statische und das Routing. Nur sie haben gemeint, dass sie ziemlich unzufrieden waren mit dem, was Google daraus gemacht hat, weil das Routing komplett falsch war.
Okay.
Also wobei das von der Wiener Linienseite jetzt teilweise auch nicht wirklich.
Auf der Website finde ich es ganz okay, weil also Quando, ich weiß auch nicht, wissen das bei den anderen.
Für meine
Zwecke.
Für die
gibt es wahrscheinlich gar keine Quando-App fürs N9, oder?
Keine offizielle.
Ja, da machst ja du gerade die inoffizielle sozusagen, gell?
Also und viele schimpfen drüber. Ich habe es in Verwendung und bin soweit zufrieden, muss aber sagen, ich schaue genau 2 Buslinien nach und dann immer halt irgendwie,
aber ist das
was kommt und dann
steht da jetzt quasi in Echtzeit, so wie auf der Anzeigetafel von den Wiener Linien drauf, in 2 Minuten kommt's?
Das habe ich nicht getestet.
Oder ist das auch nur der Fahrplan im Prinzip?
Also ich habe bis jetzt nur den Fahrplan genutzt. Ich sehe da aber gerade, dass es einen Punkt gibt, der heißt Monitor. Wahrscheinlich könnten solche Sachen dann...
Weil man die Daten festgestellt, das sind andere Zeiten als auf den... auf den Anzeigen bei der Station stehen.
Ah, okay.
Also ich hatte schon, weil teilweise sind es die Ankunftszeiten statt den Abfahrtszeiten, was es irgendwie absurd macht. Und das im Routing verwenden sie es genauso, weil ich habe immer hier das Problem, wenn ich mich über meine Nightline routen lasse, bleibt er über 5 Minuten stehen. Wenn ich da umsteigen will, sagt er, um die Zeit fährt er los. Aber in dieser Zeit kommt er nicht nur an.
Mhm. Ah.
Das heißt, ich muss dann, ich komme hin. Ja, ich weiß nicht, wieso sie das so berechnen. Die Live-Anzeige bei der Station zeigt die richtigen Zeiten immer, aber online stehen dann andere Zeiten.
Okay, jetzt kann ich den Tumult um Quando herum verstehen.
Bevor sie es überhaupt veröffentlichen
können. Ich kann sagen, warum das so ist. Weil das erste Mal, wie es das andersrum gemacht haben, also wie es die richtigen Abfahrtszeiten gemacht haben, ist einer herkommen mit dem Handy um 3 Uhr nachts und hat den Busfahrer gesagt, Herr, Sie fahren erst in 2 Minuten weg, laut meinem Handy. Und 17 Leute hinten wollten wegfahren und dann haben die rumdiskutieren müssen und das war schwierig. Und seitdem ist die Lösung einfach die Ankunftszeiten, seitdem wird nicht mehr diskutiert und
er kann
pünktlich wegfahren. So stelle ich mir das vor.
Würde ausreichen, wenn er wirklich nur kurz stehen bleibt, aber wenn er 7-8 Minuten stehen bleibt, ist es nicht so gut. Ja, aber da gibt es in Linz gibt's die Linz AG Linien.
Mhm.
Die schaffen es.
Okay, das funktioniert besser.
Die haben auch eine Android-App zumindest rausgebracht damit. Da kriegt man die Daten direkt online von deren Server als Service. Mhm. Die Echtzeitdaten anfragen, man kriegt es fertig.
Echt?
Bei denen hat es funktioniert.
Gut, das ist natürlich ein kleineres Netz, aber also trotzdem
weißt du in Echtzeit, die welche Straßenbahn auf welcher Station ist.
Oder? Genau, man sagt dann irgendwie Station, Straßenbahn oder nur Station und was dann abfährt.
Und sagt Wien erfasst diese Daten auch? Also die haben
sicher, das ist online.
Das haben sie auf ihren eigenen Anzeigen.
Man sitzt in Quando, aber man kann sie selbst nicht, man darf sie selber nicht
verwenden. Es gibt keine API sozusagen.
So, das heißt, da werden verseuchte.
Theoretisch eine Quando-API, die man nicht verwenden darf.
Ah, okay, aber die ist privat sozusagen.
Eine private API.
Naja, Fulltime ist ein Das ist ein Dienstleister für die Wiener Linien. Mhm. Die haben die App geschrieben und alles und betreiben auch Server.
Tja. Also hoffen, dass es besser wird.
Wie machst du es bei deiner App sozusagen?
Ich habe im Grunde nur einen Webbrowser als
eine
GUI als Web. Also es schaut nicht aus wie ein Webbrowser, aber im Endeffekt ist es ein Webbrowser.
Okay, du holst es quasi von der Website runter,
genau. Die Daten. Ich zeige die Daten anders an. Mhm. Dadurch gilt es eigentlich als Webbrowser und ist dadurch rechtlich, glaube ich, besser.
Ich vermute, dass das okay ist, ja. Weil, ich meine, wenn das nicht der Haus ist, vorher.
Wow. Der erste Overching. Wow, wie kann das so explodieren?
Ja, das ist die Macht der Clubmate.
Ja. Wie kann eine Clubmate, wenn sie umfällt, so explodieren?
Das drängt natürlich das Thema der Hackerbrausen vor. Ja, machen wir kurze Pause. Ja.
So. Also für alle, die es nicht ganz mitgekriegt haben, es ist uns gerade eine Flasche Mate explodiert.
Ja, voller Energie.
In der Uni, ja. Und wir haben es jetzt ausgewischt, ganz außer Atem. Also so aufregend war es wirklich noch nie. Okay, wir waren, glaube ich, beim Thema Open Data und Linz, dass die Linzer das können und die Wiener nicht.
Genau. Sonst ist da eh nicht mehr so viel zu sagen. Die Links werden wir eh reingeben, kann man sich anschauen.
Ja, bei Linz kann man sich überhaupt, haben die nicht auch noch mehr ausgerufen, auch so eine Art Common, also dass sie mehr freie Daten machen und Förderungen rausgeben für, also da habe ich einmal eine Story gelesen, dass sie Förderungen rausgeben für Künstler, die ihre Werke unter die Creative Commons License stellen.
Aha, die sind sehr im Kunstbereich sehr aktiv.
Ja. Ich glaube, es gibt irgendwie einen App-Wettbewerb oder sowas, nicht? Oder ist der schon wieder vorbei?
Stimmt, ist ja auch dort.
In Linz.
Keine Ahnung.
Aber das habe ich jetzt nicht mehr genau gemerkt, nachdem ich eigentlich nur sehr selten in Linz bin.
Ja, wieder mal hinschauen.
Beim Podcast stammt die Schweine aus Linz, den sollten wir mal organisieren.
Ja, genau, stimmt. Auch dessen Podcast mal
schauen.
Genau. Weil der macht so Interviews und so. Ja.
Okay. Was mir so auch aufgefallen ist, vielleicht haben die auch irgendwelche Katasterdaten als Open Government Data, weil, wo ich das letzte Mal in OpenStreetMap reingeschaut habe, in Linz, da war wirklich jedes Haus mit Hausnummer alles erfasst. Mhm. Jede Kleingartensiedlung, jeder Fußweg. Also in Linz sind ziemlich viele Freaks unterwegs.
Cool.
Ja. Oder man könnte sagen, sie sind gesellschaftlich einfach weiter, indem sie sagen, die Daten, die der Souverän, also der Steuerzahler, bezahlt hat, sollen auch dem Steuerzahler zur Verfügung stehen. Ne?
Ja, das ist auch sehr zu befürworten.
Woanders halt noch nicht so.
Sie auch ja, ein lässiges Hobby, irgendwie so selber kartografieren.
Wien ist eigentlich da relativ früh im Vergleich zu den meisten anderen Sachen. Wien verschläft ja immer alles im Endeffekt. Aber da waren sie ja relativ früh dabei. In Deutschland ist noch weniger.
Das sollten wir auch mal den von MacPC Nux, dieser Robert, oder? Der macht auch Open
Data. Der ist ganz groß, ja. Der war ja auch verantwortlich, glaube ich, für die
Oberstation oder Klo.
Oberstation Klo ist ein Ding und das hat sogar einen Preis gewonnen, diese Applikation. Toilet Map, genau.
Ja, das ist das Wichtigste. Ich finde es nur irgendwie lustig, ist das, was die in Wien rausgebracht haben als Bestes und in Linz gibt es Echtzeitanzeigen und alles und eine komplette abgedeckte
Das ist doch einfach schon selbstverständlich.
Uns haben wir Klo.
Was ich gerne hätte,
ja, ich mal anfangen,
das ist essentielles. Von Lokalitäten, wo man sich treffen kann, ohne Eintritt zu zahlen, die aber trotzdem ein Klo haben, wo es nicht reinregnet. Und wo das man nicht deppert angeschnurrt speziell wird oder von einem Polizisten vertrieben,
ja,
oder
bring dich ein,
wo nicht zu viel geraucht wird.
Ich glaube, wir werden das nächste Mal, wenn wir
haben einen gut funktionierenden
Podcast
WLAN-Anschluss.
Kannst du mal einen Text vorschlagen für OpenStreetMap und dann eine Karte generieren.
Okay, ja.
Aber
OpenStreetMap habe ich mir noch nie richtig angefallen. Also ich versuche seit Ewigkeiten, die Gasse, die ich wohne, dieser Einbahn richtig einzuzeichnen, aber jedes Mal stürzt das Ding entweder ab oder ich gebe auf. Ach, vorher. Oder
das ist aber Hotlatch, der Flash oder... Welches Tool verwendest du da?
Ich weiß nicht, das letzte Mal war vor 6 Monaten. Ja, so Browser.
Ja, das habe ich nie verwendet, das ist Flash und das ist irgendwie, war noch nicht meins. Ich
fand das Java. Man hört Gutes von OpenStreetMap. Die hatten ja jetzt auch gerade einen Angriff zu verdauen. Nämlich bizarrerweise von irgendwelchen kurzzeitig bei Google angestellten Leuten und die haben aktiv Falschdaten eingegeben
bei OpenStreetMap.
Ja.
Und ich habe das letzte, was ich mitgekriegt habe, in Wien, wo schon Fälle waren, dass sie Straßen umbenannt haben, ganze Straßen mit Werbung für irgendwelche Immobilienfirmen.
Ist wirklich? Aber was soll denn das für eine Werbung sein? Ärgern sie alle
Nerds. Naja, es gibt
du siehst dann irgendwie schon eine Straße plötzlich einen Namen von einer Firma. Was es bringen soll, ist...
Ja, das ist
kontrolliert. Die Quando verwendet auch die OpenStreetMap Daten.
Genau, es gibt viele Apps, die benutzen.
Ja. Die haben erst einmal die nicht dazu geschrieben, dass sie sie verwenden. Und dann haben sie halt ein paar Beschwerden gekriegt.
Und es ist ja so, dass das Google für die Google Maps API irgendwie die Nutzungsbedingungen vor ein paar Monaten verschärft hat. Und wenn man jetzt wirklich eine App macht, wo viele Zugriffe zu erwarten sind, kann man eigentlich hin und Google Maps nicht mehr benutzen. Und da muss man dann sowas wie OpenStreetMap oder sonst Alternative nutzen.
Ja, weiß nicht, irgendwie, dass sie kostenpflichtig wird bei mehr Zugriffen.
Ja, ganz genau. Ja, wenn du viele Zugriffe hast,
das kostet. Das ist ja generell bei Google Apps so, ne? Also wenn du Apps schreibst für Google, da gibt es so einen so Hosting-Service.
Ach so, du hast App Engine, da wie es heißt.
Das ist ja auch vielleicht ein bisschen aus. Oh, tut mir leid, wir tun Podcast nicht. Wir probieren es.
Heute kriegen wir es nicht hin, ha?
Ja, können wir woanders hin.
Ja, wir können uns ja rüberhocken in das, ins andere Eck, das immer weiter entfernt. Nutzen,
weil der sitzt genau dort und lernt da.
Ist oben irgendwas?
Oben können wir hinhocken.
Na, da ziehen wir uns rauf und
dann können wir. Ja, es war aber niemand um zu uns.
Ja.
Okay. Der Action-Podcast geht unglaublich weiter. Wir wurden inzwischen vertrieben von einem, man höre in Staune, lernenden Studenten, der im Uni-Vorraum gelernt hat. Und deshalb haben wir uns jetzt verzupft in den Hörsaal.
Ja.
Also es ist ein Podcast akademisch wie nie. Wir haben das leichte, flaue Gefühl, dass der Hausmeister uns diesmal nicht finden wird, sondern einfach einsperren, aber wir werden jetzt sehen.
Ja, ich habe ja vorher schon erzählt, ich war ein einziges Mal in dem Hörsaal und da ist einer von den Yes-Men aufgetreten, da war natürlich gesteckt voll, war ein cooler Vortrag.
Das wird wahrscheinlich einer der größten Hörsäle von der Uni Wien sein, oder?
Ja, das kann...
Der ist knapp kleiner als das Audimax vielleicht, ne?
Ich habe immer nur die TU-Hörsäle gesehen, ich kann es eigentlich kaum sagen.
Ja, aber er wirkt mächtig. Die sind alle relativ klein, also, obwohl das sehr viele Plätze sind.
Also ich prophezeie mal, wir als Biertaucher werden so populär werden, dass das einfach regelmäßig hier immer voller wird mit jubelnden Fanmassen.
Genau, das ist das Live-Rennen. Und dann wollen wir immer sehr dick jetzt
abkassieren. Genau. Und dann gibt es jedes Mal die explodierende Mateflasche, so als Markenzeichen.
Und einer macht auf der Tafel immer eine Mindmap zu dem,
was wir gerade quatschen. Dreidimensionale,
das ist super, bitte. Das war immer schön, bei der Republika haben sie nicht einen Mitprotokollierer gehabt, sondern eine Zeichnerin, die mal einen Comic gezeichnet hat. Ja. Das war eine ganz, ganz nette Idee eigentlich.
Weil sie ja vorhin gerade beim Thema war, Google und Evil und Don't Be Evil, also dass die nicht nur, dass die Streetmap-Daten gefälscht haben, da gibt es auch eine nette Geschichte aus Afrika, die ist vom Blog AfriGadget, No White African, der hat das glaube ich als erstes aufgebracht, das ist ein Blogger aus Ostafrika, der sich halt über IT in Afrika immer bloggt und der hat gesagt, da hat es eine IT-Firma gegeben, die haben praktisch ein Businessmodell gehabt, dass sie Firmen Daten erfassen, also wer da jetzt einen Schuhshop hat oder irgendeinen kleinen Handwerksshop und dann über, weil dort Handy die meistgemeiste Nutzungsplattform ist und nicht PCs, die diese Daten dann per Handys verfügbar gemacht haben. Und für viele kleine Businessbetreiber war das die einzige Möglichkeit, überhaupt irgendwie online zu sein oder ihr Business überhaupt zu erfasst zu haben, weil die auch die staatliche Verwaltung nicht so gut ist. Und die sind dann von Google angegriffen worden, beziehungsweise von Google-Angestellten, die haben versucht, dann Kunden abzuwerben auf ein Konkurrenzbusiness. Und das kam dann in diesem Blog und war wenig später dann aber auch weltweit in den Nachrichten. Also Google hat sich da ein ziemliches Eigentor geschossen und hat dann sagen müssen, ja, das waren irgendwelche Google-Angestellten und sie kontrollieren gerade selber, was da passiert ist. Also die Meldung ist jetzt circa eine Woche alt, aber es dürfte halt nicht so weit her sein mit dieser Don't Be Evil-Strategie, die sie nicht bei allen Angestellten herumgesprochen haben.
Tja, zum Thema Google kann ich noch Semi-Evil kurz was einwerfen. Und zwar gibt es ja schon seit letzten November in verschiedenen Blogs immer wieder mal den Tipp, dass man einfach AdWord-Anzeigen mit seinem Dropbox-Empfehlungslink schalten soll, um Gratis-Speicher sich zu holen.
Aha, okay.
Und das habe ich jetzt mal ausprobiert, weil ich einerseits wusste, ich habe noch einen Gutschein in der Mailbox irgendwo und andererseits sowieso mich mit AdWords mal befassen wollte und das funktioniert tatsächlich. Und zwar funktioniert das so, dass man
schaltet... Also du hast einen AdWords-Gutschein gekriegt,
genau,
dass du Google-Anzeigen schalten kannst.
Wenn du Google Analytics auf einem Blog so verwendest, nachher kriegst du
so einen 50-Euro-Gutschein.
Kriegt man das immer wieder, genau. Und das funktioniert einfach so, dass man diese AdWord-Anzeige schaltet und das Lustige ist bei den AdWord-Anzeigen, da kann man eine beliebige URL reintun und dann aber einen anderen Text, der in der Anzeige für die URL steht. Also da kann man zum Beispiel www.dropbox.com schreiben und wenn das einer anklickt, die URL ist aber die eigene Empfehlungs-URL von Dropbox. Und immer wenn sich dann halt jemand anmeldet über diesen Link, kriegt man 256 bzw. 512 Megabyte oder so. Also
du kriegst mehr Dropbox-Speicher, wenn du Dropbox-Kunden kriegst
über deinem Hardware. Das ist Pyramidenspiel, ist man zwar dran im Auge, aber jetzt habe ich es halt trotzdem mal ausprobiert.
Und das hat funktioniert, oder?
Und das funktioniert, wenn man aufpasst, dass man die Keywords für die Anzeige scharf genug definiert, weil du musst natürlich, also ich habe es am Anfang sehr grob gehabt und da waren gleich mal 20 Euro verharzt
ohne dass sich einer angemeldet hat. Also bei AdWords funktioniert es so, dass du quasi ein Maximalgebot pro Klick angibst und dann wird halt die Anzeige geschalten, wenn es niemanden gibt, der mehr bietet oder so irgendwie. Und wenn dann einer draufklickt, dann zahlt man eben so viel wie gerade der aktuelle Preis für den Klick, für die
Klicks. Das ist ein eigenes Versteigerungssystem.
Genau, das ist ein komplett undurchsichtiges Versteigerungssystem eigentlich.
Das läuft automatisch ab,
genau,
da spielt gar kein Mensch mehr
eine Rolle. Das geht ganz automatisch. Und dann kannst du halt, wenn du die richtigen Keywords hast, innerhalb kürzester Zeit ist nicht viel Geld verbrauchen, weil man kann Limits eingeben. Und wie es dann aber wirklich nur noch mit Keywords, wo Dropbox dabei war, gemacht habe, also damit nur noch Leute gefischt werden, die sich tatsächlich für Dropbox anmelden wollen, dann funktioniert das tatsächlich, ist nicht gut. Da habe ich dann innerhalb von 12 Stunden diese Links für meine 16 GB für den akademischen Account gehabt.
Und die 16 GB bleiben
die
jetzt?
Die bleiben ewig, scheinbar. Ich bin kein großer Fan von Dropbox, deswegen weiß ich es nicht, aber ich glaube, die bleiben. Ich war vorher Voila Fan, aber nachdem die ja, wir haben sie einmal besprochen im Podcast, jetzt ihr Tauschmodell eingestellt haben, bin ich halt auf der Suche nach Alternativen und habe mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit einmal.
Ja.
Ob das jetzt evil ist oder nicht, muss sich jeder selber überlegen. Ich habe es irgendwie halt halb evil zumindest gefunden, weil ja die Leute drauf klicken, nicht wirklich wissen, dass sie da jetzt auf so einen Empfehlungslink klicken. Mhm. Und das andere, was noch ganz lustig ist, man kriegt die E-Mail-Adresse von allen, denen man quasi das empfohlen hat, in seinen Dropbox-Account angezeigt. Und da weiß man natürlich, dass für Spammer sicher interessant, weil das ja eher aktive E-Mail-Adressen sein werden.
Ah ja, natürlich.
Sind wir froh, dass du nichts Böses machst mit dem
E-Mail. Ja, genau. Ein richtig schlechtes Gewissen. Ja, ich glaube, das ist das Thema Google.
Passt. Schaut es mich nicht so an. Ich bin ja schon beim zweiten
Gedanken. Sollen wir jetzt den Fantasy nicht mehr moderieren?
Genau, den Fantasy.
Fantastische Literatur.
Ja, du hast einen super, super Link geschickt, Florian.
Ja. Ja,
zum Thema Don't be evil. Ja, diesmal nicht Google, sondern man braucht nicht ein großer Konzern zu sein, um sich blöd zu benehmen. Das schafft auch der.
Es war ein kleiner Verlag, nur ein kleiner Autor.
Also kleinkariert sein reicht eigentlich auch vollkommen. Erzähl, was ist da passiert und wie heißt der
Typ? Ich will nicht zu viel sagen, weil sonst wird man verklagt.
Ja, sollen wir doch einen Podcast verklagen. Bring it on, komm.
Kämpferisch.
Ja, der Autor heißt John Asht.
Der hat, und der wohnt in Deutschland, oder?
Der ist, glaube ich, Deutscher, ja.
Okay, ja.
Es steht in, ich habe mir
den... Aber das klingt so nach Künstlernamen, ne? Also ich schätze mal, ja, das ist die Möglichkeit, also Joachim Schrebermüller oder so.
Er hat irgendwas auf auf seiner Facebook-Seite, er schaut Richtung mehr Cowboy-mäßig aus.
Das ist ein Künstlername. Mit seiner Persona geredet. Das ist gar nicht echt, seine Persona verarscht uns, das ist in Wirklichkeit der urliebe Typ.
Möglich, ja.
Aber erzähl einmal, was passiert ist.
Ja, also es geht um man darf nicht Fantasy nennen, weil das mag er auch wieder nicht. Es ist irgendwie fantastische Literatur oder wie man sich das Genre nennt.
Auf jeden Fall, der hat ein Nicht-Fantasy-Buch geschrieben über fantastische Literatur.
Genau, es geht um irgendwie...
Also, kann man gleich Nägel mit Köpfen machen. Wie heißt das Buch?
Twin Brücks.
Zwillingsbrück. Twin Brücks mit Y.
Genau, das ist so ein 900-Seiten-Wälzer.
Okay. Mhm. Auf Deutsch aber.
Ja.
Voilà, also das ist dann Twin im Namen.
Ich nehme es zumindest an.
Er hat wir sollten das vielleicht nicht kritisieren.
Es war zumindest auf Deutsch geschrieben, die Version, die ich gelesen habe. Also, sind die ersten Seiten. Es geht um eine Rezension von einer Bloggerin. Sie hat die ersten 90 Seiten gelesen, danach hat sie gemeint, sie kann nicht weiterlesen, weil sie nicht mehr geschafft hat. Also beim ersten Versuch hat sie, glaube ich, 30 Seiten geschafft und danach 90 im zweiten Versuch. Also im dritten Versuch
hat sie kann nicht mehr lesen, weil es einfach schlecht ist. Ne?
Ihr hat es einfach überhaupt nicht gefallen. Sie hat am Anfang dazu geschrieben, dass sie nicht alles gelesen hat, weil es einfach teilweise sich selbst widerspricht, die Sprache nicht so toll ist und es ihr einfach nicht gefallen hat. Das ist jetzt an und für sich.
Also sie hat auf ihrem eigenen Literaturblog eine schlechte Rezension geschrieben. Mhm. Ne?
Genau.
Und jetzt
das sollte man meinen, das darf man ja. Das ist ja nicht so das Problem, es war keine Beleidigung dabei oder ähnliches. Nur ungefähr einen Monat oder so, nachdem sie das geschrieben hat, hat sie den ersten Kommentar gekriegt, weil normalerweise lesen das nicht mal so viele Leute. das war direkt vom Autor, der sie gleich einmal mit den Worten von einer 23-jährigen Fantasy-Leserin, die mit gehobener Literatur überhaupt nichts anfangen kann, erwarte ich auch nicht mehr als eine solch unqualifizierte Pseudo-Rezi.
Rezi.
Rezi, genau, das ist die gehobene Literatur von ihm. Ja. im zweiten Satz gleich, Mädel, schreibst du hinter die Ohren, fantastische Literatur ist nicht Fantasy. Also tu uns allen einen Gefallen und bleib bei deinen Zwergen und Elfen, für mehr reicht's nicht.
Ja,
ist jetzt mal nicht sehr nett.
So weit, so blöd, aber nichts Besonderes.
Genau. Ja,
dass sich in seiner Eitelkeit gekränkt gefühlt und hat einen Posting verfasst. Ja. Soll
so
passieren.
Das kommt vor. Es ist zwar nicht wirklich super, wenn man als Autor so ist in Liebe ist.
Ja. Keine Kritik muss versteht. Jeder für sich wissen.
Das war schon im Dezember, kurz nach Mitternacht. 3,5 Stunden später, um fast 4 Uhr früh, hat er dann noch einen Eintrag geschrieben.
Nein, keine
Rutschlafen. Hat er anscheinend, ja, nicht klar schlafen können.
Zwei
und hat mit einem Rechtsanwalt gedroht. Vielleicht hat er das nicht so viel getrunken. Weil das ja so extrem böse ist und er gemeint, er hat eine Weltverschwörung gesehen, dass Leute dafür bezahlt werden, um Autoren zu vernichten. Ja, wenn er meint. Aber es wird noch schlimmer. Also der dritte
Comment bei der Rätsel
Comment war dann am nächsten zum Mittag am nächsten Tag von einer Angestellten von dem Verlag, wo das Buch erscheint. Der ist ziemlich lang, den lese ich nicht vor. Aber im Grunde geht es auch wieder darum, dass es nicht professionell ist, dass sie nur die ersten 90 Seiten gelesen
hat. Aber sie hat auch rechtliche Schritte angekündigt, ne?
Sie hat dann auch im Endeffekt erst einmal noch ein bisschen weniger beleidigend als der Autor selbst geschrieben, aber hat auch rechtliche Sachen dann noch angekündigt, weil das ja alles gekauft ist und negative Bewertungen, das ist alles böse. Das sind alle gemeinsam.
Mein Lieblingszitat ist, es ist nicht durch das Grundgesetz gedeckt, dass Sie hier geschäftsschädigend sich verhalten dürfen.
Genau, Artikel 5 des Grundgesetz gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, Wirtschaftskriminalität zu betreiben.
Ja,
Wirtschaftskriminalität. Indem Sie willkürlich den Verkauf eines Produktes boykottieren.
Das ist doch...
Besser geht's nicht. Ja, das ist gar nicht echt.
Dynamisches
Show. Ich kann irgendwie lang
irgendwie... Das ist sowas wie versteckte Kamera.
Ich hoffe es, aber...
Ja.
Das ist, ja, es hat schon sehr viel Wogen geschlagen, wenn man sich jetzt auf Amazon anschaut, die Bewertungen. Mhm. Weil es gab vorher 4 Bewertungen, bevor das aufgekommen ist, die waren alle mit 5 Sternen.
Davon waren einen aber, gewissen Verdacht, wir hatten 2.
Zumindest von 3 von denen war es zufälligerweise eine Person, die noch nie vorher irgendwas eine Rezension gemacht hat und nachher auch nie wieder. Mit irgendwelchen Namen wie Franziska, glaube ich, oder irgendwelchen Pseudonymen.
Zwerg und Elf kommt.
Das nicht. Und der vierte, da hat auch ein paar andere gehabt, also bei dem, das könnte eine echte Rezession gewesen sein, bei den anderen 3 ist es möglich, dass es einfach nur Gefälligkeit war.
Es gibt einige Firmen, die das machen. Ne?
Ja, er hat auch angeblich, ich habe ihn in einem Comment gelesen, dass er auch auf seinem Blog geschrieben hat, das habe ich nachher nicht nachgelesen, weil ich keine Zeit mehr hatte, aber dass er satt hat, dass er irgendwie für positive Bewertungen zahlt. Anscheinend hat er das schon, weil er irgendwie meint, alle erpressen ihn.
Das wird immer absurder. Und auf jeden Fall, das Ganze kocht jetzt auf Facebook hoch, oder wie geht es jetzt
weiter? Das ist im Grunde dann auf Facebook hat, was war denn der Facebook-Teil? Ich habe das jetzt irgendwie mit seinem Blog und Facebook und alles. Da stimmt halt auch, er hat auf zumindest auf seinem Blog dann noch einen Artikel geschrieben, wo er gegen alle bösen Verschwörungsleute, die Autoren wieder zerstören wollen, wettert und sagt, es war früher viel besser, weil weil im Internet, da kann jeder jetzt seine Meinung kundtun, das ist echt schlimm. Und früher war es viel besser, weil da musste man irgendwie studierter Literaturkritiker sein, dass man irgendwie was sagen durfte über ein Buch.
Genial.
Und das hätte er wahrscheinlich nicht noch gerne wieder.
Ach, dieser Qualitätsjournalismus.
Am Ende war es noch abstruser, hat er da gemeint, dass solche Rezensionen wie von ihr, dass sie negativ sind und nicht wirklich so qualifiziert und studiert, dann das Ende vom freien Internet sind.
Ah ja.
Ich weiß nicht, wie auf die Idee kommt, irgendwie seine Zensurvorlieben jetzt auf das freie Internet.
Na, ich glaube, du ganz, ganz konkret, weil wenn sowas sein darf, dann kann das Internet nicht mehr frei sein, weil das muss man verbieten. Ne?
Genau.
Also das ist ganz logisch.
Wenn man darf doch nicht jeder was sagen, wenn in einem freien System.
Tja. Ja,
können abstrus. Wir vielleicht den Namen von der Literaturkritikerin noch veröffentlichen, dass wir die flattern können oder so irgendwas?
Da muss ich jetzt mal kurz schauen. Der Nickname ist
Müll. Also wir werden es auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Ja, ich finde es einfach zu gut, um wahr zu sein, die ganze Story. Zeit, WordPress.
Von Meryl ist der Name, also der Nickname. Sie hat am Anfang keinen... Also im Impressum hat sie am Anfang keinen echten Namen angegeben. Aber das war dann auch noch Diskussion. Sie hatten nachher per E-Mail den echten
Namen. Also Bücherzeit ist der Podcast, sie muss aber der Blog, wo sie, Namen angeben, oder wo sie rezensiert.
Anders. Ich weiß es jetzt nicht genau.
Also in Österreich ist das jedenfalls nicht so, dass man einen echten Namen im Impressum angeben muss als Privatperson.
Okay. Ja, da waren halt nur so Sachen, dass sie ausforschen werden und ähnliches. Sie hat ihn dann selbst ihre Adresse und ihren Namen geschickt per E-Mail, dass sie in irgendwie eine Klage zukommen lassen kann. er hat das natürlich im Blog geschrieben, wie wenn das so eine Aufforderung gewesen wäre, dass sie Bestechungsgeld nimmt, dass sie vielleicht positiv umschreibt.
Okay.
Es ist sehr abstrus.
Ja, auf jeden Fall Bücherzeit. Geht das auch geschäftlich so blöd wie Kerstin. Ja. Ich krummel mich rein.
Genau, und okay, ich habe dann auch noch die Leseprobe eingelesen, ob das jetzt wirklich so eine hohe Literatur war.
Also ich kann nur sagen, als gelernter Österreicher, ihr zwei, wie heißt der, Aschgruft und Bücherzeit, Frau, kommt nach Österreich, werdet jetzt Kabarettisten, dreht jetzt einfach vor Selbst Publikum
wenn, auf. Wenn das Buch gut sein sollte, so, ja, das ist genial, so aufzuführen im Netz, auf den Blogs, ich weiß
ja, also es gibt ja Vermutungen auch, ob so die beiden überhaupt echt sind.
Nichts also, kapiert setzen, danke.
Ja, also es ist natürlich irgendwie ganz klar, es ist natürlich dann auch nicht, ob die... Ob
das alles nur ein viraler Marketing-Gag ist.
aber die Frage ist, warum sollte das einer machen als Marketing?
Das wäre ja. So ähnlich wie die Marketing-Gags von der Westbahn.
Also genau, an die Westbahn musste ich auch denken. Weil, ja...
Also nicht jeder, der sich einfach blöd Marketing. Benimmt, ist auch gut, sondern einfach manchmal nur blöd.
Besonders manche merken es wahrscheinlich auch nicht, wenn sie solche Sachen machen, dass es öffentlich ist und dass das viral wird, wenn du sowas...
Also das sind ja die Leute auf die AdWords von Notbox klicken, die irgendwelche Leute schalten.
Wahrscheinlich hast du die E-Mail-Adresse.
Und Dropbox hat nämlich, da war letztens ein Interview mit dem Dropbox-Chef und der hat nämlich gesagt, sie machen überhaupt keine Werbung von sich aus, weil sie nur über diese viralen Effekte quasi neue Kunden fischen. Also jede Dropbox-Werbung ist höchstwahrscheinlich ein Empfehlungslink. Und das ist ja nicht notwendig, weil das...
Keine blöde Idee, ja. Die machen es richtig.
Und das ist, also im November war das in amerikanischen Blogs drinnen und wenn irgendjemand was dagegen hätte, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, würde ich vermuten.
Ja, es funktioniert auch schon so ganz gut, also abgesehen von dieser neuen Methode, dieses E-Mail-Spam, was man verschicken kann oder so, habe ich schon 4-5 Mal abbekommen irgendwie. Also es haut schon hin.
Ja, okay, bei manchen Sachen wollte er dann auch noch das später rausnehmen, also er hat...
Ah, dann noch löschen aus dem gelöscht. Internet? Ah, ja,
es gibt's herrlich. Es halt.
Das volle Programm. Von einem Fettnäpfchen ins andere.
Ja, und er vergleicht immer mit einem Harry Potter-Fans und dass die ganzen möchtegern Literaturkritikerinnen immer im Alter von 18 bis 27 sind, postpubertärend und chronisch arbeitslos und Single.
Chronisch arbeitslos?
Ja.
Los, Mann.
Ja, Mann.
Es wird nicht besser.
Ja. Es wird nicht besser.
Wir haben sich echt bloßgestellt im Netz. Das erinnert mich an diesen, kannst du dich noch erinnern, an diese iPad-Konkurrenz, diese kurzzeitige, das WeTab. Ja.
Das gibt es aber noch, das WeTab.
Das gibt es noch verkauft, ja. Und ja, da hat der Chef ja sich auch auf Amazon selber Bewertungen geschrieben, ist auch ein Blogger draufgekommen.
Stimmt, das war am Anfang total mies, aber es ist okay, die machen jetzt ziemlich regelmäßig Updates. Was oder irgendwas von WeTab?
Wenig. Also ich habe es mir am Anfang angeschaut, wo es neu war, aber...
Damals war es noch schlecht, wo es neu war. Also es ist
geworden, aber ja, mein Problem ist, ich bin jetzt nicht so ein Fan von der Intel-Plattform für Tablets.
Ja, genau, das ist nämlich auch mein Problem.
Das war ein Intel-Prozessor, den sie reingebaut haben.
Genau, das ist ein Atom gewesen.
Genau. Ist ein Dual-Core oder Single-Core-Atom?
Ich bin mir nicht sicher, aber er braucht viel Strom, so wie weiß ich.
Ganz genau. In mein Netbook habe ich immer so ein Single-Core-Atom drin und der bläst eigentlich die ganze Zeit der Lüfter. Und das ist auch ein Tablet, glaube ich, noch nerviger als auf einem Netbook.
Also ein Net-Top gehabt. Die waren jetzt auch nicht, sie waren extrem langsam, aber haben viel Stromverbrauch im Endeffekt für die Leistung.
Ja.
Ja, man konnte ziemlich einfach andere Betriebssysteme installieren.
Genau, das ist der Vorteil.
Das ist der Vorteil natürlich.
Das hat man sonst bei Tablets sehr selten.
Genau, also wahrscheinlich war auch ein ähnlicher Anreiz wie bei diesem HP-Tablet, wo man da auch dann andere Sachen schon drauf gehackert hat. Und die so. Ja, genau, richtig, und das Preisargument.
Ja, aber das ist inzwischen kosten die HP Pads auch wieder um die 300 Euro.
Das jetzt, ja, natürlich. Jeder hat sich's geschnappt und dann gleich wieder das auf eBay.
Genau, ja.
Ja, noch um die Geschichte fertig zu erzählen, der Chef vom WeTap hat sich halt wahnsinnig die Blöße gegeben im Netz und wurde an vielen Stellen der WeTap genannt. Also,
aber das ist inzwischen, glaube ich, eine andere Firma überhaupt, oder?
Ich weiß es nicht. Er hat sich dann zurückgezogen, ziemlich ganz bald genau, nach dieser Story, also nachdem er und seine Frau diese eigenen Rezensionen geschrieben haben. Noch dazu unter dem Namen Peter Glaser irgendwie. So, ganz, ja.
Von der Future Zone, oder?
Ja, der schreibt immer öfters auf der Future Zone und ist auch ein ganz, ganz eifriger Twitterer. Eigentlich ziemlich guter, also mit sehr viel Wortspielen. Ja, der für ein Magazin, ja, ich glaube, der schreibt ur viel, der lebt in Deutschland irgendwie und hat einmal auch die Keynote auf der Republika gehalten. Da habe ich so zum ersten Mal mit dem zu tun gehabt. Das ist ein Österreicher, glaube ich, ursprünglich.
Ja. Okay, Martin, Außenreporter, als Einziger, der es geschafft hat, sich
immer, zu bewegen in letzter Woche. System,
ja. Ich bin nämlich so, ich war wieder mal krank und faul und wollte nicht aus dem Haus, weil es kalt war.
Ich war bei der Subotron-Lecture im Media Quarter diesmal, das war, glaube ich, eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Media Quarter, was jedenfalls ging es um die Zukunft.
Hast du es gefunden, die Karl-Farker-Straße?
Ja, es ist so schwer zu finden, es ist in den gängigen Maps im Internet drinnen. Aber es gibt einen Fußgängerdurchgang, den weder Nokia Maps noch Google Maps kennt, aber wenn man genau schaut, kann man erkennen, dass da höchstwahrscheinlich Fußgänger durchgehen können und dann kann man den Weg zur Straßenbahn kräftig abkürzen.
Und, okay.
Und es ging jedenfalls um Cloud Gaming? Der Titel war Cloud Gaming and Other Visions und das war von einer französischen Firma, Sprecher eingeladen und der eben selbst so eine Lösung entwickelt hat. Und da hat er eben alle, er hat ziemlich unabhängig im ersten Teil alle möglichen Varianten, wie man das, also wie man, die Idee ist, dass Computerspiele so wie ein YouTube-Video übers Internet verbreitet werden sollen und man drückt auf Play und es geht im Prinzip das Spiel los. Mhm. Und da hat er halt eben aufgezählt, was da für Möglichkeiten gibt, also Flash mit allen Nachteilen, die Flash halt hat und Chrome Native Client, was halt mit dem Chrome geht und das, da ist das Problem, das kann glaube ich nur C++-Code und OpenGL ES ausführen und da müsste man dann halt alles selber portieren. Kann mühsam sein, funktioniert dann dafür relativ gut, hat er gemeint.
Ja.
Dann gibt es natürlich das OnLive und noch irgendeinen Dienst, den kennt ihr wahrscheinlich eh vom Hören her zumindest. Das ist ein richtiger Cloud-Dienst, wo das ganze Spiel am Server gerendert wird und als Videostream zum Spieler geschickt wird.
Das heißt, okay, ja.
Und deswegen kannst du auf total schwacher Hardware das Spiel ausführen. Und,
praktisch wie Rogue über Terminal spielen. Ne?
Genau, das ist genau das klassische Cloud-Gaming sozusagen. Das ist so wie früher zu IBM-Zeiten, wie der IBM-Chef gesagt hat, there may be a world market for 5 computers. Also der Server rechnet alles und du hast nur einen Bildschirm, der das anzeigt. Dann gibt es noch das Unity 3D, das ist so eine Entwicklungsumgebung für Handys und für, da gibt es schon ein paar Browser-Plugin. Und da hat er eben überall die Vor- und Nachteile aufgezählt, wenn man bei diesen Plugins ist man dann halt dann abhängig von dem Plugin-Hersteller zum Beispiel. Da gibt es natürlich noch WebGL, das war eigentlich der spannendste Teil. Das WebGL ist ja mehr oder weniger standardisiert. Und ich habe mich mit WebGL nicht weiter befasst, als wie es aktivieren im Chrome. Und dann. Nein, ich habe es unter Windows einmal ausprobiert. Hat es irgendwie ist dann zum Laufen gebracht. Aber jedenfalls gibt es eh praktisch nur auch. Gibt es da irgendeine sinnvolle Anwendung?
Ich glaube, im Chrome geht es sogar.
Ja, im Chrome geht es. Also, ich habe es dann irgendwie.
Was tut WebGL?
WebGL ist quasi.
3D-Grafik im Browser.
Da kannst du, wie funktioniert das genau? Da kannst du quasi.
Eigentlich OpenGL.
Das ist also OpenGL also im Browser. Genau, und das läuft dann im Browser. Das läuft dann im Browser und der Browser
gibt es dann. Könntest dann theoretisch ein 3D-Spiel machen im Browser.
Und genau, gibt es nicht irgendein 3D-Spiel, keine Ahnung, aber es gibt was, das die beste Demo dafür ist wahrscheinlich das Nokia Maps 3D, da gibt es ein 3D-Bild besser als bei Google oder bei Bing, gibt es da so 3D-Ding, aber all diese Lösungen, auch Nokia Maps, das normale, brauchen halt ein Plugin für den Browser, das meistens halt nur für Windows gibt.
Okay.
Und über WebGL geht es halt komplett ohne Plugin. Das Problem von dem ist aber wieder, dass Apple, ich habe es jetzt nicht verifiziert, aber der Sprecher hat es halt so gebracht, dass Apple von Haus aus sagt, iOS wird niemals WebGL unterstützen.
Sie wollen das nicht.
Weil sie wollen das nicht. Das ist ja insofern verständlich, weil ja dann irgendwann einmal Spiele im Browser auftauchen werden und nicht im Apple App Store.
Und das ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn die das von Haus aus sagen, das wird es nie geben. Ja, beim
und was war sein Fazit?
Sein Fazit ist, dass alles, man soll alles in Betracht ziehen, aber es hat halt jede Lösung Nachteile. Mhm. Zum Beispiel auch beim, was auf den ersten Blick recht spannend ausschaut, das klassische Cloud Gaming bei OnLive, wo da alles am Server gerechnet wird, weil du ja kein Raubkopierproblem hast. Aber da ist halt das Problem, dass halt die Frage ist, wie weit da jetzt quasi aufwendigere Spiele dann in Zukunft damit laufen werden, weil er hat halt gemeint, dass die Frage, ob die ihre komplette Serverinfrastruktur erneuern. Ich weiß nicht, wie das bei Grafikkarten funktioniert, aber generell ist es ja so, bei den Rechenleistungsanbietern, App Engine und Amazon EC2 oder wie es heißt, was es sonst noch alles gibt, ist es ja eigentlich so, dass ziemlich dynamisch quasi Rechenleistung wieder zugeschaltet wird und wieder weggeschaltet wird. Keine Ahnung, ob das für Spiele auch funktioniert, aber so wie er es gebraucht hat, scheinbar nicht. Und seine Lösung... Die
bräuchten ja dann trotzdem Grafikkarten.
Wahrscheinlich, ja. Vielleicht funktioniert das damit, dass man die nicht so zusammenstückelt mit billigen Grafikkarten zusammenstückeln. Funktioniert wahrscheinlich nicht so, wie das Google gemacht hat, mit normalen Prozessoren. Mhm. Und was hat er noch erzählt? Genau, da, und wenn man immer, wenn man von sich von irgendeinem, hat er noch ein Beispiel gebracht aus der Vergangenheit, da gab es ein Middleware für PlayStation 2 und damals gängige Konsolen, was waren damals, Xbox 1 wahrscheinlich und so, das hat heißen Renderware, und weil die PlayStation 2 so mühsam zu programmieren war, sind halt praktisch alle Spiele mit Renderware gemacht worden, und dann hat aber, also auch von Ubisoft und EA, und dann hat aber EA, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat halt dieses Renderware einfach gekauft und Ubisoft, oder war es umgekehrt, keine Ahnung, die andere Firma hat jedenfalls blöd geschaut danach, weil sie quasi entweder das vom Konkurrenzprodukt die Software nutzen müssen, oder, und das ist auch bei Unity zum Beispiel das Problem, oder überhaupt bei allen, wo du halt ein Plugin brauchst. Und jetzt der große Knüller war dann seine eigene Lösung, die allerdings leider auch proprietär ist. Oh, das hat er vergessen erwähnen. Und zwar haben sie in Java, also richtiges Java, nicht JavaScript, was gemacht, die haben das so intelligent gemacht, dass dieses Java-Programm lautet quasi vom Server streamt, dass die Inhalte vom Spiel runter, und dann wird das im Prinzip alle Binärdaten sozusagen runtergeholt werden, egal in was du das Spiel programmierst, der holt sich was und stellst dann im Browser da. Also du kannst alle Spiele dem einfüttern. Genau, und der Nachteil ist, es muss Java sein, aber Java ist scheinbar auf allen Macs drauf.
Auf allen Macs drauf.
Und für die anderen muss es halt installieren. Also insgesamt hat gemeint, dass 2/3 aller Computer das sowieso drauf haben. Mhm. Keine Ahnung.
Ich habe schon so die Ahnung. Keine Seiten mehr gesehen, die das so.
Ja, es gibt schon immer wieder.
Java-Plugins. Mhm.
Richtiges Java sozusagen, genau. Sieht man schon immer wieder. Also, jedenfalls, die haben es halt mit dem gemacht, und dieses Java-Programm streamt das Spiel runter, und dann wird halt der Code ausgeführt. Und die Kunden von denen geben auch nicht das kompilierte Spiel sozusagen hin, nicht den Source Code. Also das funktioniert so, dass das automatisch beim Testen schauen halt, wann wird wenn welche Dateien geladen, und dann wird das entsprechend gestreamt. Mhm. Ja, das bietet halt den Vorteil, dass man die im Prinzip jedes Spiel damit einfüttern kann.
Egal,
aber leider ist es genauso proprietär wie alles andere eigentlich.
Wieder im Kastel, ja. Ich bin über das Unity 3 schon mal gestolpert, fällt mir ein, nämlich meinen früheren Gast, den wir gehabt haben, der Max, der hat das Exploratorium vorgestellt, das ist diese Bildersuche. Und mit diesen Daten gibt es ein Projekt, das nennt sich www.theatro.info, ist auch so ein Uni-Projekt.
Genau, so haben wir damals erwähnt, oder?
Ja, genau, ich glaube, er hat es damals auch gesagt. Und da brauchst du eben dieses Unity 3D, das habe ich noch nicht, dieses Plugin installiert, und da, glaube ich, werden die Daten, die, glaube ich, auf Exploratorium gesammelt werden, eben 3D-mäßig dargestellt. Ja, muss ich aber selber auch noch anschauen, also kann ich nur noch mal die Url, wer sich dafür interessiert, hergeben.
So, kurz was zum Einwerfen. Ich habe jetzt zufällig gesehen, dass ich in Google Plus einen Post gesehen habe über Linz und die Open Government Sachen.
Ja, sehr gut.
Es war einen Link zu der ersten Anwendung, die das live anzeigt, wo genau welche Linie ist. Das heißt, man sieht eine OpenStreetMap und sieht schöne Icons, wo jetzt gerade eine Straßenbahn oder ein Bus fährt.
Boah, ist das geil. Man sieht jetzt wirklich eine Landkarte mit schwarzen Straßenbahnen, die wie in einem Computerspiel da so langsam rumfahren. Mal ist das geil.
Ja. Das habe ich vorher schon mal gesehen
für Helsinki. Das möchte ich für Wien auch haben.
Nur in Wien fehlen ja noch die Daten.
Ja.
Ich würde den ganzen Tag, das hätte ich dann als Hintergrund auf meinem Desktop, ich würde alles minimieren und ständig nur schauen, wo die U-Bahnen herumzischen.
Du musst dein Computer im Wohnzimmer aufhängen, der das ansagt.
Ich brauche kein Fernsehen, ich meine, ich habe eh kein Fernsehen, aber das wäre
so ein genau, das wäre ein wär Grund, dass U-Bahn geht.
Wenn man die U6 ist vor der U1 da.
Der nächste Schritt ist dann das Traffic Control zu crowdsourcen. Die Steuerung hernehmen und die Leute.
Der nächste Schritt ist,
schauen, dass die Sachen
nicht kollidieren. Sorgen, dass manche Busse nicht pünktlich kommen.
Hoi.
Wenn man die Wetten drauf macht, ja.
Ja, wenn man die Wette, genau, da braucht man noch die Wette dahinter.
Genau, dann brauchst du nur noch so einen Film drehen, wo was wie diese amerikanischen Filme aus den 70er Jahren, wo sie irgendeine Trophäe gewinnen, wann sie in so und so vielen Stunden quer durch die USA fahren. Ne? Mhm. Und sowas dann auf Wien, ne? Zwei Teams müssen von quer durch Wien, von A nach B und verschiedene Typen am Computer versuchen sie Flashmobs zu steuern, um das zu verhindern. Ne?
Muss ja was. Wow,
das ist wirklich. ja.
Kurzer.
Gut, wenn wir beim Thema Spielen sind, also kommen wir langsam zum schöner Leben-Teil.
Ja, mach mal.
Noch was Politisches?
Start mal los.
Nein, also kann man ja politisch noch machen. Ist ja nicht so, dass wir Struktur haben. Genau. Ja, ich kann berichten von meiner ständigen Roguelike-Sucht. Also ich spiele wie blöd. Also Dungeon Crawler und Rogue. Und es hat jetzt ein Spiel geschafft, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Habe ich durch den Open-Source-Gaming-Blog entdeckt. Und zwar heißt es irgendwie Tome. Tome ist eine GPL3 lizenzierte Roach-Engine, also wo man so praktisch Rollenspiele spielen kann, und dafür gibt es auch ein freies Spiel, das hat einen unaussprechlichen Namen, irgendwie Tachi, werde ich verlinken. Und was sieht man da? Es ist jetzt nicht so Diablo-mäßig, dass man ein unendlich großes Höhlensystem erforschen muss, sondern, und es ist auch nicht so, dass man nur ASCII-Grafik hat, sondern man hat relativ schön gezeichnete Grafik, man hat alle Vorteile und Qualitäten eines Roguelike-Spiels, die man kennt. Also man läuft herum, erkundigt eine Welt, baut einen Charakter und wird halt immer besser und findet Gegenstände und verkauft sie. Aber es ist so ein bisschen so wie die alten Baldur's Gate-Spiele. Das heißt, du hast eine World Map, auf der du herumrennst, die du aufklärst, und wo andere Leute sind. Und dann immer wieder einzelne Dungeons, die du dann erforscht. Und es gibt
so eine schöne Story, mir ist das immer so wichtig bei Roguelike. Also bei Roguelike gibt es das ja selten.
Es ist jetzt keine zentrale Story, aber je nachdem, was für einen Charakter du erschaffst, beginnst du woanders und kriegst dann Aufträge von NPCs und so. Und du spielst zwar allein gegen den Computer, aber deine Spielstände werden immer online gepostet.
Ah, schön.
Also, und ja, also es ist alles noch in der Entwicklung, aber jetzt schon sehr, sehr schön spielbar. Also ich kann es sehr empfehlen. Man muss sich ein bisschen reinarbeiten, bis man wirklich rauskriegt, warum man dauernd stirbt und was das alles bedeutet. Das
klingt schon relativ ausgereift.
Und es ist auch sehr schön beim Startbildschirm, also wenn man gar nichts macht, wenn nur das Option kommt, ein neues Spiel anzufangen, oder während man den Game Over Screen anschaut, sieht man, ich weiß nicht, wie es das machen, man sieht ständig irgendwelche Leute so leicht ohne Farbe in einem Schwarz-Weiß in einem Labyrinth herumrennen und zaubern.
Mhm.
Und ich nehme an, da tun es vom Server irgendwelche Online-Spiele ablaufen lassen.
Ah ja, das ist so bei NetHack oder anderen Spielern zusehen.
Genau. Ja, also das ist live drin. Und auch wenn man, du hast ständig einen IRC-Client im Spiel. Also du kannst, ich habe es zwar nie wirklich benutzt, aber wenn du jetzt irgendeinen Gegenstand findest, mit dem du dich nicht auskennst, oder in irgendeinem Level bist, wo du dich nicht auskennst, hast im Spiel eingebaut IRC und kannst mit anderen Spielern jetzt genau darüber chatten. Also es vermengt das ein bisschen
schon ziemlich online und offline. Wie lange gibt es denn das schon, weißt du das? Oder?
Das weiß ich nicht, aber sie haben 50.000 Euro aufgerissen über PayPal, also von Leuten, die sie fordern. Wirklich? Und ich habe ihnen jetzt geschrieben, sie sollen eine Flutter-Adresse angeben. Und ja,
das heißt, sie haben schon eine beherzte Community zusammen.
Sie haben schon Community, und ich glaube, das Spiel wird in den nächsten Monaten noch mehr an Fahrt gewinnen, weil es jetzt einfach schon sehr viel Spaß macht.
Ja.
Also jeder, der Diablo oder Roguelikes allgemein mag, soll es einmal einen Blick drauf werfen.
Ja, da haben wir Florian, hast du nicht noch etwas gepostet über so ein Rollenspiel?
Genau, das ist so auch Diablo ähnlich, nur mehr Richtung Anime.
Genau.
Anime-Style.
Das ist
auf den Schirm.
Da muss ich schon zum Laptop. Laptop schauen.
Mana World.
Das schaut so aus wie Ultima Online.
Ah ja, genau, aber man sieht schon den Avatar und
ist so. Ist das ein so Massive Multiplayer 2D-Zeugs, ne?
Genau, das ist ich glaube, es ist unter der GPL. Es ist zumindest ein freies Spiel. Ja, man kann im Grunde das Klassische machen, man geht herum, 2D, kann Monster abschlachten,
Sachen kaufen. Sehe ich das richtig, handgezeichneten Charakteren oder Gegenden?
Immer das gezeichnet. Ja,
und du kannst im Spiel chatten wahrscheinlich mit anderen Leuten da.
Genau, kann man mit anderen Leuten chatten. Ich habe eben zu Weihnachten angefangen mal damit.
Ja, und wie ist es?
Es war recht lustig, besonders weil dann die Leute mit den absurdesten Kleidungen rumrennen. Da rennen welche rum mit normalen Weihnachtsmützen oder mit irgendwelchen komischen Hüten und.
Also du kannst dir selber deinen Avatar zeichnen oder irgendwie.
Nein, also man kann sehr viele Gegenstände kriegen, die auch ziemlich witzig ausschauen.
Okay, aber es laufen nicht dauernd lauter Penisse herum oder so.
Also nein, es sind nur die vorgefertigten Sachen und man muss halt so gegen Schmetterlinge kämpfen, die dann urstark sind am Anfang, oder gegen Eichkätzchen, die einen sofort umbringen können.
Also ein gewisser Humor drin, oder was?
Ja, es ist ziemlich witzig.
Und tut man sich dann so wie bei World of Warcraft in Gruppen zusammen organisieren, um jetzt irgendein Eichhörnchen fertig zu machen? Oder kämpfst du da eher alleine?
Normalerweise eher alleine, glaube ich. Ich habe jetzt auch nur ein paar Levels gespielt in einer Stadt. Ein Studienkollege hat ein paar Levels höher, aber an und für sich macht man das alleine.
Man kannst kann du dann deine Eichhörnchenfälle verkaufen, dann wenn es irgendeinem anderen Spieler? Oder?
Man kann mit den Leuten handeln, man muss immer nur schauen, was die Leute brauchen. Mhm. Es geht halt mit Quests, man muss halt wieder Leute suchen, denen man irgendwas bringt und dann kriegt man wieder was anderes. Oder wenn man Glück hat, rennen auch irgendwie Leute rum, die einfach nur Sachen verschenken. Wenn man ein bisschen drin ist, dann kommen viele Leute rum und verschenken ursuper Gegenstände.
Nimm das, real life. Das ist das, warum wir Nerds Computer spielen.
Ja, schöner Style.
Da laufen Leute rum und verschenken Sachen.
Reden wir mit einem, wo die herkommen, das sind halt wieder Leute von überall auf der Welt. Das letzte Mal.
Du redest jetzt von echten Leuten, nicht von NPCs.
Genau, echt. Okay. Die rennen rum und sagen: Ja, ich komme aus Kanada, wo kommst du her? Nimm das hier, da hast du einen Hut.
Ich meine, das Ironische ist ja, ich kenne dich zwar überhaupt nicht, aber ich nehme jetzt mal an, du bist so der typische TU-Student, der nicht allzu viel redet und wenn er irgendwo sich unbeobachtet fühlt, seinen Laptop aufklappt und so mit Stirn, Blick, Meterleib-mäßig irgendwas in seinen Laptop reinhackt und dann denkt man immer so als dahergelaufener, unhöflich, der grüßt nicht, der schaut er nicht an, sicher sozial gestört und verklemmt und gehemmt und so. Und in Wirklichkeit, diese Leute haben ein Sozialleben, die reden mit wem aus Australien, ob sie ihm nicht gratis einen Hut schenken dürfen. Ne? Ich meine, dagegen komme ich mir ja als Person total sozial verantwortlich.
Ja, aber du sprichst ja da von einem total veralteten Nerdbild mittlerweile. Jetzt in Zeiten von Big Bang Theory und so sind das die neue coole Kaste.
Nerd ist das neue
ich jetzt
sexy
mal.
Oder was?
Ja, ja. Richtig.
Boah, ich fühle mich gerade so sexy.
Du das.
War wahrscheinlich wenig Frauen, aber das so ist. Das ist ja das wurscht. Ist ich brauche ja nur mein Smartphone aufklappen und schnell mal nach Australien checken, ob jemand
so, ja,
mal oder ein Eichhörnchenfell.
Ja, wenn wir schon ein bisschen Japano-Style angerissen haben, dann.
Nicht, dass ich wüsste, aber sprich.
Naja, die Avatare hier, der Stil, der Zeichenstil.
Achso, das ist japanisch?
Es ist sehr
ja, das ist im Anime und Achso. Deswegen habe ich mich darüber begeben und habe das angeschaut. Erzähle ich von Osamu Tezuka, wo ich gerade Buddha gelesen habe, eine Biografie über Buddha.
Über Buddha, den. Von
ja,
der Religion?
Richtig, richtig. Okay. Und es ist eine grafische Novelle, ja, da gezeichnet in den 70er Jahren. Das ist ein Comic.
Okay.
Kein allzu großes,
und
wie gesagt,
acht Bände. Das hast du auf deinem Kobo gelesen?
Nein, das habe ich mir in Papier gekauft. Ich wiederhole mich ungern, aber Comics auf den E-Book-Readern sind ein trauriges Kapitel. Müssten es nicht sein, weil diese Mangas würden sich echt anbieten. Und natürlich könnte man sich über andere Kanäle, solche, wenn man sich das Comic kauft, und dann auch eine gescannte Version besorgen, wird man aber nicht glücklich sein, weil die scannen.
Gibt es eigene Börsen, so wie bei Pirate Bay, wo du nur Comics kriegst? Ne?
Ich denke schon.
Aber das sind immer PDFs.
Naja, PDFs, so. CBZ und CBR sind
eigentlich das. Was ist das? Aber das sind Bilddateien wahrscheinlich.
Das sind PNGs oder JPEGs und du die halt gerart oder BZ.
Gucken dann, oder?
Es gibt eigene Comic-Reader für Linux auch zuhauf. Und der Kobo wird es auch an und für sich schlucken. Mhm. Ja. Aber ich habe das in Papier gelesen.
Aber das müsste.
Das macht da auch Sinn, weil das sind echt schöne Ausgaben.
Comics am E-Book-Reader wären eigentlich sinnvoll als Vektorgrafik, oder? Wie sind das
ja,
bei den
das
richtigen?
Ist voll cool, ja.
Bei den richtigen Comics,
wenn man bei den richtigen Comics, Vektorgrafik wird vielleicht schon, wird eigentlich nicht Sinn machen, weil meistens wenn du es einscannen würdest, hättest du riesig große Bilddateien und die werden dann eh schön dargestellt, verkleinert und du kannst auch rumzoomen. Im Kobo geht das ja relativ schnell. Und die Vektorgrafik, ja, du könntest dann halt stufenlos, du könntest halt endlos reinzoomen. Wie sinnvoll das dann im Endeffekt ist.
Ach so, na, ich
Platz sparen.
Auf meinem Reader war das Problem, dass der mit großen Bilddateien völlig überfordert war. Deswegen habe ich mir gedacht, Vektorgrafik.
Was ist? Ja, also ich habe beim Kobo testweise, da kann man erstens auch selber kritzeln und beim Umberto Eco waren auch ein paar Illustrationen dabei und da habe ich mir das angeschaut, wie das ist. Das geht mittlerweile. Das geht okay. auch mit größeren Bilddateien. Das packt, also der Reader packt das auf jeden Fall. Sinn würde es nur machen,
wenn der Artist, also der Künstler wirklich schon von Haus aus als Vektor zeichnen wird. Also dann könnt ihr irgendwelche Details verstecken, die ist erst beim
in einer perfekten Ding. Also das große Problem beim E-Book-Reader wäre einfach der Platz. Die meisten Comics haben ein größeres Format als ein E-Book-Reader. Also, was müsste man machen bei einer schönen Version? Man müsste die Ränder wegschneiden und vielleicht die Pendels auf mehrere Seiten aufteilen, sodass die Schrift größer ist. Also wenn sich eine Firma hinsetzen würde und wirklich schöne Ausgaben machen könnte.
Genau, müsste man wirklich extra für einen E-Book-Reader sozusagen.
Richtig. Und die zweite Einschränkung ist, funktioniert halt wirklich schön für Schwarz-Weiß-Comics. Also das wird Sinn machen. Genau, deswegen sage ich ja für Mangas wäre es konventionell. Richtig, genau. Also der Osamu Tezuka, das ist nämlich ein Altmeister, wird auch Gottes Mangas und des Animes genannt. Von dem ist nämlich Astro Boy. Astro Boy ist ein Kult-Comic, kennt man.
Ich weiß nicht, Pokémon.
Oder was? Nicht Pokémon, die anderen Filme. Es gibt immer so fliegende Schlösser und alles.
Wie heißt das denn jetzt? Das war
genau.
So kleine Kohlen, die herumfliegen.
Die Ghibli-Studios.
Ja, genau.
Die haben der große Durchbruch. Ja, genau. Wieder zeichnet, fällt mir jetzt nicht ein, deswegen schummel ich mich schnell weiter. Das erste war nämlich Chihiros Reise ins Zauberland.
Genau.
Das hat so Europa schon noch weiter den Kopf geöffnet. Ich meine, der erste Einstieg in Anime war natürlich.
Heidi.
Naja, genau. Das waren die ganz frühen. Aber das haben noch nicht mitbekommen. Aber sagen wir, das erste Mal im Programmkino, wo man es angeschaut hat, wo die Leute extra Akira. Akira, Ghost in the Shell und dann ist er halt weitergegangen. Chihiro war dann schon viel später und so. Ja, der Osamu Tezuka ist ein interessanter Typ, der ist irgendwie 19...
Also dieser Zauberschloss-Typ ist auf jeden Fall ein anderer als der Osamu Tezuka mit dem Buddha.
Osamu Tezuka ist eher ein Manga-Zeichner, hat zwar auch Filme gemacht, der andere ist, glaube ich, reiner Anime-Produkt.
Ja, genau.
Da bin ich aber schon auf dünnem Eis. Und der Osamu Tezuka gilt so als Gründer des Mangas und auch des Animes. Also Astro Boy weiß ich auf jeden Fall verbrieft, dass das einer der ersten Animes sind, die als Serienformat ins asiatische TV gekommen ist. Der ist 1928 geboren, konnte sich am Anfang nicht ganz entscheiden, also Militärzeit, aber hat er noch ein bisschen aus seiner Jugend gezeichnet, konnte sich dann nicht entscheiden, ob er Arzt werden sollte oder eben Zeichner, hat sein Studium fertig gemacht und hat dann gezeichnet und hat sich immer interessanten...
Also Mediziner, ist fertiger Mediziner.
Hat weiter gezeichnet, weil er einfach dann mega erfolgreich war. Mhm. Ich meine, dann mit der Welle irgendwie so, glaube ich, in den 60ern hat er ein bisschen einen Durchhänger gehabt und in den 70ern ist ihm dann wieder gut gegangen. Mhm. Und der hat eben berühmte Stoffe. Astro Boy ist ganz berühmt, Simba, der weiße Löwe, ist ganz berühmt. Mhm. Da heißt sogar, dass, wie heißt denn das, König der Löwen. Richtig, ist
Simba.
Ja, genau. Und da gibt es gewisse Szenen so, die sind fast deckungsgleich. Mhm. Und sie haben sie auch damals, er hatte damals schon so ein Produktionsstudio, sie haben sogar überlegt, ob sie die verklagen, aber das hat Osamu Tezuka davon abgesehen, weil er selber so viel geklaut hat, weil Walt Disney war halt einfach damals die große Inspiration. Mm-hmm. Und er hat sich auch die ersten Mangas, die gezeichnet worden sind, große Augen und noch sehr kindliche Zeichnungen, das war einfach stark von Walt Disney beeinflusst, da gibt es einfach nichts. Also die japanische Manga-Kultur gründet sich auch auf diesem Stil. Und er hat sich eben nicht nur diesen kindlichen Genre verschrieben, sondern ein paar grafische Novellen rausgebracht, zum Beispiel dieses Buddha eben, das er schon relativ spät gezeichnet hat und es ist witzig und es ist eine schöne Abenteuergeschichte, die er erzählt hat. Man darf das jetzt natürlich nicht als genaue geschichtliche Aufarbeitung des Themas sehen, aber man merkt, es war ihm schon ernster, irgendwie auch die spirituelle Reise rüberzubringen. Aber nicht auf eine unangenehme Weise, ich lese jetzt nicht irgendwie so auf einen religiösen Aspekt, aber es ist halt witzig dann zu sehen, wie er halt gewisse Erleuchtungsmomente voll im Manga-Style aufschlüsselt. Und das Zweite, was halt auch witzig ist, ist ein bisschen auf nicht unliebevolle Weise, aber ein bisschen respektlose Umgang, weil immer wenn so, es gibt das bei Mangas ja so Situationen, die schreiten aus der Handlung heraus und wenn so Gags abgefeuert werden, da kriegen sie alle komische Gesichter und machen irgendeinen Gag. Um Und da, da verzichtet er dann komplett auf den geschichtlichen Kontext. Also wenn zum Beispiel eine Mutter mit einem Kind schimpft, ja, dann sagt sie irgendwie, er soll aufhören, so viel Mangas zu lesen. Oder irgendwie, wenn ein großer Kriegsherr anzutreten ist, irgendwie, dann wird auf General Custer von den Amis referenziert. Also was komplett keinen Sinn macht. Aber du weißt, als Leser irgendwie so nach den zwei Pendels, das ist auch wieder zu Ende der Scherz. Also der kriegt sich wieder ein. Und 8 Bände sind es, die haben jeweils so 300, 400 Seiten, also man liest schon ein bisschen dran. Und im Grunde kriegt man eine schöne Abenteuer- und Geschichte geboten mit sehr plastischen, komplexen Charakteren, weil die werden, die verschwinden für ein paar Bände, tauchen wieder auf. Es beginnt der erste Band überhaupt vor der Geburt von Buddha, da werden schon die ersten Charakteren eingeführt. Und es macht echt Spaß, es ist eine komplexe Geschichte und ja, ist lustig. Und der hat abgesetzt, jetzt wo ich mich ein bisschen recherchiert habe, habe ich gesehen, der hat noch andere so interessante Stoffe erzählt. Er hat zum Beispiel ein Buch gemacht, das nennt sich Adolf. Und da erzählt er drei Biografien. Die eine ist die von Adolf Hitler, der zweite von einem deutschen Juden, der Adolf heißt, und der dritte von einem Japaner, der in Deutschland lebt, der Adolf heißt. Das fand ich eigentlich auch interessant. Oder er hat Faust gemacht. Mhm. Also
hat sich wirklich an große Stoffe herangebracht.
Er hat sich wirklich an große Stoffe, und wer man sich interessiert, generell für Manga, aber auch wenn man so ein bisschen anderen Turn macht, man kann das echt weiterempfehlen, weil es ist auch als Europäer leicht zugänglich und macht Spaß.
Ja, cool.
Ja, so viel zum Abstecher aus nach Japan.
Florian, du hast da so ein schönes Buch liegen, das gut zu unserem heutigen Action-Podcast passt.
Genau, da haben wir schon eine Mate explodieren lassen. Ich habe zu Weihnachten das Buch Hackerbrowser geschenkt gekriegt, kurz und geek. Ja, im Grunde, wenn... Es steht eh auch auf der Link auf der Website, es gab ein Chaos Radio dazu, zu dem Thema, ja, wo sie über die Geschichte von Club Mate und den ganzen koffeinhaltigen Getränken für Hacker geredet haben. Das ist halt das Buch dazu. Der Inhalt ist relativ ähnlich. Also fängt man mit der Geschichte an, wie überhaupt Mate entstanden ist, die Geschichte von dem Brauer, der das übernommen hat. Und der Loscher, der eigentlich nur Bier verkaufen wollte, aber dass die Mate viel besser
haben ging. Wir das nicht letzten Podcast schon erzählt?
Ganz angerissen, ja, das war ein Preview auf den heutigen Beitrag. Ich komme mir gerade
so informiert vor.
Ja,
ja, über die, den KGB, den, wie hat das geheißen, kollektiver Getränkebetrieb, glaube ich.
Kollektiver Getränkebetrieb.
Den gab es zweimal, den gab es in Berlin und in Hamburg. Ja. Die haben beide mal eine andere Abkürzung, also das heißt beides mal was anderes.
Die haben auch Mate-Sachen produziert.
Die haben angefangen, die Mate nach Berlin und nach Hamburg zu bringen.
Ah, so reiner Vertrieb. So.
Genau, die haben den Vertrieb gemacht. Haben am Anfang noch mit, glaube ich, mit Eselskarren oder irgendwie die mit irgendeinem Kahn dahergezahlt.
Wann war das?
Das war so, jetzt bin ich überfragt.
Weil Eselkahn, das sind ja jetzt schon länger nicht mehr eigentlich.
Das ist schon ein paar Jahrzehnte, ja, ja. Das war, glaube ich, so.
Ungewöhnlicher
Transport. Und da gab es noch Eselkahn, okay. Na gut.
Ist die irgendwie so was drin? Das ist, die haben sie, naja, wahrscheinlich war es auch nicht mehr normal.
Eine Geheimaktion. Da mussten sie reinschmuggeln.
Ist das Ganze gut zu lesen, oder also muss man schon ein bisschen ein Freak sein?
Ja, also man muss eine Liebe zum Koffein haben, okay, zumindest.
Ja, das lässt sich einrichten.
Sonst bringt es, glaube ich, nicht so viel. Also es geht hauptsächlich um Koffein. Also es fängt halt mit den verschiedenen Getränken an, mit Mate, mit den Mountain Dew, was es früher in Amerika gab, mit den ganzen Cola-Sorten,
Mountain Dew,
was es im Osten gab zu der Zeit, vor der Wende. Und allgemein über Koffein, wie es wirkt, was man machen kann, dass man nicht zu viel auf einmal trinkt, weil man sonst wieder immun wird. Alle möglichen Tipps. Und auch statt normalen
Kaffee.
Statt Kaffee oder Mate, welche koffeinhaltigen Pflanzen es sonst noch gibt. Und die ganzen ähnlichen Drinks. Also es kommt Red Bull auch vor als eine Art Hackerbrause, weil das wurde ja eigentlich nur in Österreich verkauft. Zu der Zeit in Deutschland war es, glaube ich, nicht zugelassen.
Genau.
Die haben das immer importiert. Die haben Club Mate nach Österreich geliefert und also in zurück, und auf der anderen Seite, also in Wien sind dann die Leute, haben das Club Mate rausgenommen und haben dafür ein paar Kisten Red Bull reingeschraubt in den Abteil und haben das raufgeschickt nach Deutschland und haben das so getauscht.
Spitze.
Und wie sie angefangen haben in den Clubs, die ihre Produkte, also die ganzen koffeinhaltigen Drinks zu etablieren, dass es in anderen Szenen außerhalb der Hacker-Community auch populär wurde. Mhm. In den, das war zu den Zeiten mit Hausbesetzer-Communities und ja, Demonstrationen und überall waren die dann in den bestimmten Szenen auch die Club Mate dann zur
Szenegebräu. Da hat es ja kurz auch mal so diesen Aufschrei gegeben rund um Club Mate, oder? Weil da hat es ein Plakat gegeben, ich wusste nicht, woher das kommt, wo der Club Mate-Typ mit auch so drauf war und da ist Club Molly drunter gestanden. Aber davon hat sich dann Club Mate dann schnell distanziert. Also das war ihm dann auch nicht recht. Das,
wo sie Parteiwerbung gemacht haben.
Schraubverschluss.
In deiner linken Partei haben sie, glaube ich, Parteiwerbung auch auf den Premium-Cola-Sachen zumindest. Mhm. Da hat man jetzt noch immer auf der Rückseite vom Etikett irgendwelche Botschaften.
Was für Cola ist das?
Die bleibt und so Hamburger Sachen.
Ist das, was ist das für Cola? Ist das von dem Club Mate-Hersteller eine Cola oder wie?
Nein, das ist glaube ich von den anderen. Das ist auch okay. So
ein linkes Cola jedenfalls.
Ein paar Leute, ein paar Freaks gemacht.
Ja, die Hamburger sind auch ganz untriebig. Die haben ja dieses Fritz-Cola, haben sie ja auch genau, beispielsweise als Werkzeug. Gibt's das.
Sehr kreativ.
Ja, offensichtlich. Du hast uns da ein besonderes Club Mate nämlich mitgebracht, eine Winteredition.
Winteredition, die gibt es immer nur sehr kurz, weil die sehr schnell ausverkauft ist. Letztes Jahr habe ich keine gekriegt, weil ich zu spät gefragt habe. Dieses Jahr habe ich eine Kiste ergattert.
Und wie viel von den Flaschen konsumierst du so pro Tag?
Nicht so viel. Also früher war es schlimmer, da gab es dann auch Tage, da habe ich dann 5 Flaschen Bremen-Kohle in einer Hacking-Nacht.
Okay, da hast du in der Hacking-Session gehabt, oder?
Ja, es gab einmal, da habe ich mich hingesetzt, wollte mir Pygame anschauen, habe dann eine Nacht durchprogrammiert mit ein paar Flaschen von Bremen-Kohle und Mate.
Vielleicht sollte ich das auch mal machen.
Das funktioniert also erstaunlich gut.
Hier mein Arbeitskollegen, der trinkt immer aus diesen Hofer Energy Drink aus der Liter oder 1,5 Liter Flasche.
Okay.
Ich glaube, im Hofer gibt es das, aber ich bin jetzt auch nicht ganz sicher.
Da kriegt er immer ein Kreuz oder mehr. Liter, ja.
Der programmiert sein eigenes Betriebssystem. Nein, er macht kein Betriebssystem. Also trinkt es in der Arbeit.
Ich habe in der Arbeit auch meine Kisten stehen.
Sehr cool. Da muss ich auch arbeiten.
Ja, ich sollte ja in der Arbeit irgendwas trinken. Ja,
das ist schon spannend.
Also die gibt es ab 5 Kisten, liefern sie gratis in Wien.
Aber es ist im MetaLab der Social Hack auf Twitter organisiert doch immer Sammelbestellungen über Doodle, oder?
Da gab es was, ja.
Ja.
Ich weiß nur, es gibt, sie verkaufen es auch in einem Laden, wenn man nur vorbeigeht, im Querbeet, das ist dort im 7.
Und was verkaufen die sonst? Die gehen mal vorbei und denken mal, was die wohl verkaufen. Ja,
irgendwelche komischen Zauberkräuter, keine Ahnung.
Ei, das ist richtig.
Ja, genau, das ist richtig interpretiert. Genau,
richtig.
Und da passt Martin natürlich.
In der Straße gibt es, wenn ich mich richtig erinnere, oder zumindest in der Gegend, da waren Geschäfte mit Baby geworden. Und immer wenn wir so Baby waren, shoppen, weil sie immer da verkaufen.
War das die Lindengasse?
Irgendwo dort in der Gegend. Auf jeden Fall dein Fazit zum Buch Hackerbrause, Florian. Also, wenn man Mate mag, kann man sich anschauen, das Buch ist es.
Man kann sich vor dem Podcast anhören dazu.
Okay, ja.
Interessant klingt, das ist eine gute Zusammenfassung von Fakten, verschiedenen
Produkten. Und ist nicht öd geschrieben. Genau, das wird mir dann auffallen, dass da verschiedene Produkte eben mit den Inhaltsstoffen aufgeschlüsselt sind und man sich dann zum Beispiel aussuchen kann, was das Koffeinhaltigste ist zum Beispiel.
Ja, es gibt auch eine schöne Grafik, wo dann aufgelistet ist, welche Grenzen es gibt, die gesetzlich erlaubt sind und wie viel Kaffee hat, wie viele Energy-Drinks haben, dass man das gut abschätzen kann auch, wo was drin ist und wie die rechtliche Rahmen ist. Und es ist halt auch interessant, es wird immer Österreich im Grunde als das Land des Koffeins dargestellt.
Wegen der Kaffeehaus.
Ja, nicht unbedingt nur wegen Kaffeehaus, sondern wegen Red Bull und wegen neuen Energy Drinks.
Insofern.
Das in Deutschland glaube ich auch noch nicht.
Was für ein?
Pur Koffein.
Ja, den habe ich, steht da nicht so 666 drauf oder irgendwie.
Genau.
Oder?
Und wo gibt es den?
Den habe ich schon probiert.
Nein, ich brauche den. Es gibt den Kaffee,
will das nur Spar, Interspar zumindest.
Nein, überall
sozusagen. Den schon gekostet, ja.
Biller glaube ich nicht.
Das ist schmeckt so ein bisschen wie Kaffee gemischt mit Cola.
2 bis 3 Mal so viel wie Red Bull.
Es ist im Red Bull ja nicht einmal so viel Koffein drin eigentlich. Also,
im Vergleich zu Kaffee nicht.
Ja. Mhm. Ich glaube, also so ein richtiger Starbucks-Koffee, FDD hat sicher also mehr, wenn es dann halt
Liter Unterschied mehr haben auch als das Pur-Koffein. Das ist schon.
Da gibt es ein Zitat von einem britischen Kaffeeröster und Barista-Weltmeister. Ich kann es jetzt leider nur auf Deutsch wiedergeben. Das war ist ungefähr so. Komischerweise ist die Substanz, die ich im Kaffee am meisten verabscheue, genau die, wegen der die meisten Leute Kaffee trinken. Weil Koffein ja bitter schmeckt und wenn man jetzt Specialty Coffee trinkt, das meistens stört eher.
Ja, und
es gibt James Hoffman ist das. Jim Seven auf Twitter.
Ja, im Metalab haben sie noch diese LED-Mate auch und die gibt es ja dann, die LED-Mate gibt es dann auch noch mit einem Cola-Flavor, glaube ich, oder so.
Ja, also die LED-Sachen gibt es einige, die sind auch drinnen.
LED ist ein anderes Kraut oder was ist das? Was ist denn das? Andere Bezeichnung, ist auch eine Mate-Getränk, ist auch ein quasi
LED-Mate oder wie?
Aber
LED-Mate ist nicht Blei oder LED oder.
Die LED-Hacker, die Hacker-Kultur.
1337.
Ja. Das war dem passenden Podcast ist, dazu.
Man schreibt irgendeinen Text mit irgendwelchen Sonderzeichen und Zahlen.
So, jetzt check ich es. Okay, ja. Und da gibt's okay.
Ja, und sind das aber nicht dieselben? Weil ich habe irgendwo gehört, dann gibt es ein Open Source Mate oder so, wo das Rezept dann öffentlich
ist. Das ist dasselbe.
Das ist ein anderes Mate noch. Das steht drin. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das
war da irgendwo
gelesen nach Weihnachten. Das ist auch wieder ein paar Wochen her.
Aber ich glaube, es gibt kann eigentlich nicht so schwer sein, das Loch zu machen, oder?
Mit der Badewanne.
Nein, da müssen wir sogar nicht. Da gibt es ja so der Klug, weil wir da anhalten mit der Flasche dran passen.
Open Cola, ja.
Open Cola, ja, yes.
Das ist einmal nerdig.
Das sind die Do-It-Yourself-Mate und Koffein-Sachen.
Das ist so wie die Selbstbräu-Bewegung, die
Bierbrauer. Genau, alles drin.
Genau.
Cool. Okay. Ja, und wirkt es wie ein hängender Text oder hat man das Gefühl, dass so ein bisschen die Blogartikel rausschauen aus dem Ding?
Nein, es ist jetzt nicht wirklich eine durchgängige Story, also es sind Kapitel, die sich um ein gewisses Thema gehen. Also am Anfang die Geschichte ist also wirklich eine Erzählung, wie das alles entstanden ist von den Leuten, die das mitgemacht haben. Danach kommen halt so Aufzählungen, also Wirkungen, Nebenwirkungen, halt in Fakten, wie wirkt. Das ist jetzt nicht mehr erzählt, also es ist nicht so durchgängig.
Okay.
Es ist gemischt Erzählung und Fakten, aber es ist recht interessant, die Informationen, die man kriegt.
Ja, wenn wir schon beim Koffein sind, kann man noch kurze Podcast-Empfehlung an den Lead-Podcast machen, wenn wir es schon erwähnt haben, weil der hat jetzt gerade das aktuelle Thema Tee. Und das geht, wenn man die Musse dazu hört, kann man sich 4 Stunden Geschichten rund um den Tee und Teekultur anhören.
Kannst du was erzählen über den Lead-Podcast? Was ist das für einer?
Lead-Kultur haben wir schon mehrere Male in vergangenen Folgen besprochen, wird gemacht von Martin Hase. Der ist auch sehr umtriebig, ist, glaube ich, Mitglied vom CCC und auch Mitglied der Piratenpartei. Sein zweiter Podcast ist der Kabautercast. Und der ist zurzeit auch sehr spannend zu hören, weil die haben die ganzen Repräsentanten von den
von Berlin jetzt.
Den Berliner Piraten drinnen. Und der Liedkultur geht halt immer über ein nerdiges Thema. Also sehr hübscher Podcast. Den gibt es auch einem Jungen, so einem 12-Jährigen, eingeladen, all sein Wissen über Futurama zu erzählen. Also das fand ich einfach die Weltklasse.
Muss man nochmal schicken,
den Lied. Genau, und da geht es halt immer um sehr nerdige Themen und ja, ist weg, natürlich hängt vom Gast ab, aber ist schon gut
zu hören. Und der meint mit Lied auch, also diese Zeichen.
Die Teamspeak, genau. Okay. Das heißt auch, also wenn man sucht im Google, sollte man 1337 Podcast eingeben, dann kommt man drauf. Ah ja, und weil ich die Reihe nicht abreißen lassen möchte, jetzt noch kurz den österreichischen Podcast, den ich ja noch weiter verfolge.
FUBA.
Ja, FUBA habe ich gehört. Wird von Felix und Gerrit gemacht. Felix
sind das die zwei Kleinen vom Podcast-Treffen?
Das sind die zwei...
Also Jungen.
Genau, richtig. Genau, die zwei Jungen.
Das ist klein.
Die haben relativ professionelles Equipment am Start, weil ich habe mir eine reguläre Show angehört und die machen das Mischpult, teure Headsets und machen echt auch Livestream währenddessen und so ins Netz rein. Also muss man sagen, ist technisch wirklich gut gemacht.
Und worüber reden die beiden?
Thematisch wird es dir nicht so gefallen. Also sie sind sehr Apple-lastig. Aber muss ihn zugute halten, sie haben mich zum Beispiel über die Weihnachtsfeiertage gerettet, weil da waren sie echt im Berlin am 28C3, haben sich Vorträge cool, haben angehört und nachher hast du gehört, ja, super. Wir sind jetzt gerade im Hotelzimmer und haben schon gesendet. Und das fand ich halt wirklich, ich finde die beiden einfach gut. Und man merkt halt also eindeutige Einflüsse natürlich aus dem Exo, Tim Pritlove, Not Safe for Work und so, zitieren sie auch sehr gern, aber es machen was Eigenständiges und ich finde es angenehm zu hören. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt so regelmäßig hören werde. Ich bin so interessiert an Apple-Content, so einfach um auf Augenhöhe zu bleiben, über den Tellerrand zu blicken. Aber irgendwie nach Mobile Max und Bits und so reicht es mir dann auch irgendwie mit dem Ding. Also ich werde hin und wieder reinhören und ja, ich bin gespannt, was die machen. Die sind relativ, glaube ich, erfolgreich und bieten, glaube ich, ihren Podcast aber dann ausschließlich aber auch auf iTunes an und über
das. Das macht aber normalerweise nichts, weil du kannst im iTunes den Feed rausfischen.
Genau, irgendwie. Du kannst auch den Feed. Ich meine, es ist im Chipboard drinnen.
Man baut sich das iTunes gar nicht an, sondern man sollte einfach im Chipboard .net zu hängen.
Und das kann auch diese eigene iTunes-Tech-Geschichte da schlucken, jetzt auch eh schon viele. Also mein Beyond-Bot, glaube ich, kann die.
Da fällt mir übrigens ein, beim Bierdacher-Podcast schaut das auf Apple-Geräten nicht so wahnsinnig toll aus.
Wirklich?
Aber das können wir dann später im Detail noch besprechen, müssen wir jetzt nicht auf das
Apple. Gespannt. Okay. Das machen wir das nächste Mal unter den Hausmeister-Themen.
Ja, genau.
Also alle Apple-Hörer und sind herzlich aufgerufen, einen besseren XML-Feed oder was brauchen die?
Da gibt es eine eigene iTunes-Stack, glaube ich. Ich vermute, dass die vielleicht fallen. Keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht
aus. Es gibt eigene
iTunes-Stacks. Das ist super mühsam. Die müssen ja was Eigenes haben. Gerne tun. Ja, jedenfalls
RSS und Atom nicht eh schon solche.
Auf dem iPod von meiner Mutter ist jetzt jedenfalls der Bierdacher-Feed drauf und das, da habe ich gesehen, dass das nicht so wahnsinnig voll ist.
Okay.
Er wehrt sich. Deine Mutter hört jetzt wirklich brav Bierdacher.
Ja, wir sind aufgekommen, dass sie ab und zu mitmacht, aber sie sich ein paar Folgen umgekehrt.
Grüße an deine Mama.
Genau.
Okay, ich kann zum Thema schöner Leben auch noch zwei Sachen beitragen. Ich war im Kino und habe mir angeschaut zwei ziemlich beste Freunde auf Empfehlung meiner Eltern, die nämlich vormittag den Film geschaut haben. Ja. Und die Story klingt jetzt nicht so nach Popcorn, sondern es ist eigentlich so ein querschnittgelähmter Mann, der vom Hals abwärts gelähmt ist, also beruht auf einer echten Story. Mhm. Und der kriegt dann halt einen Pfleger und die zusammen stolpern halt durchs Leben, kann man sagen. Und ich war dann drinnen, weil es mir meine Eltern empfohlen haben und weil auch französischer Film, das mag ich besonders, und gute Kritiken gekriegt hat. Ich muss sagen, ich habe wirklich selten so viel gelacht in einem Film und einfach wirklich schön gemacht, super Schauspieler.
Ja.
Und ganz am Schluss sieht man dann also die zwei Leute, aufgrund derer die Story basiert. Also das im Film sieht man so einen weißen Franzosen, der halt Querschnitt gelähmt ist und der hat einen schwarzen Pfleger, der halt sehr fertig ist und zusammen so ein ziemliches Gaudi haben. Und man sieht dann ganz am Schluss, in der Schlussszene sieht man also, die sind dann beide in Marokko, also sowohl der Querschnittgelähmte als auch sein Pfleger dürfte in Wildkeit ein aus dem Maghreb gewesen sein. Aber trotzdem sehr, sehr netter Film.
Ja, ich habe ihn auch schon empfohlen bekommen von einer Arbeitskollegin. Also
und nicht irgendwie zu rührselig oder so, und auch nicht, also einfach nur lustig. Also wenn man mit einer wirklich blöden Situation Querschnitt gelähmt sein, er kann nicht einmal selber aufs Klo und so, braucht für alles einen Pfleger und trotzdem meistens das, da haben halt ziemlich viel Gaudi, ne?
Cool.
Kann ich sehr empfehlen. Und das andere, das wird dich interessieren, Martin, für alle, die Kinder haben. Also ich habe ein Lieblingsbuch, das ist The Boy Who Harnessed the Wind, der Junge, der den Wind einfing, habe ich in einem der ersten Podcasts einmal besprochen. Und der hat auch einen Blog und der hat auch eine Webseite, die heißt movingwindmills.org, der versucht in seiner Heimat Malawi, das ist ein Land in Ostafrika, er hat als 14-Jähriger dort ein Windrad gebaut, aus altem Fahrrad und so, einem alten Ventilator. Und jetzt macht er gerade eine Ausbildung, der Typ ist jetzt, glaube ich, so 18. Und er betreibt eine Webseite und da hat er jetzt wieder mal gebloggt. Also ich glaube, er kommt immer nur in den Schulferien zum Bloggen. Und in diesem Blogposting habe ich gelesen, von seinem Buch, eben Der Junge, der den Wind anfing, gibt es jetzt eine Kinderbuchversion. Und nicht nur das, sondern der hat sich zusammengetan mit einer Organisation, die versucht, Kinderbücher online verfügbar zu machen und aber auch so eine Art Entwicklungshilfeprojekt, dass sie dann auch Kinderbücher kaufen und an Bibliotheken in Entwicklungsländern spenden, also einfach Bücher übers Volk bringen. Ich habe nicht ganz kapiert, wie diese Webseite funktioniert. Das ist irgendwie so eine amerikanische No-Profit-Organisation, was ich ein bisschen den Verdacht habe, sie versuchen da halt überhaupt den Markt für Kinderbücher online lesen an sich zu binden. Also sie sagen sich wahrscheinlich, bevor die Leute das raubkopieren, ist besser, sie schauen sich es auf unserer Webseite an. Aber was du wirklich dort machen kannst, das wird dich auch interessieren mit deiner Tochter, falls, also oder jeder, der Kinder hat und mit denen gerne vorliest, ich glaube, das muss eh jeder machen, der Kinder hat, und der sie heranführen will, dass man auch einmal was auf Englisch vorliest, also speziell, wo, oder mit den Kindern gemeinsam was am Computer machen. Ne? Mhm. Und da also gibt es eben diese Seite, ich glaube, ich weiß jetzt den Namen natürlich wieder nicht mehr, heißt Get Books oder so, das müsste mein letzter Eintrag sein.
WeGetBooks.org.
WeGetBooks.org, ja. Und du kannst, gehst da so auf eine Seite und dann ist englischsprachig und dann hast du eine riesen Auswahl von Kinderbüchern und die kannst du online lesen im Webbrowser. Es ist nicht besonders hübsch, es ist kein E-Book-Reader, sondern es zoomt so auf und du kannst dann auf dem gezoomten Ding herumfahren. Aber das sind Kinderbücher, das heißt, ich stelle mir vor, wenn du das mit einem Kind machst, kann das Kind so die Bilder anschauen und ich habe mir natürlich gleich reingepfiffen, so ein Buch, wo so ganz viele Tierfotos drin sind und die Giftzähne einer Schlange dargestellt werden und die Krallen von einem Adler und so. Ja, und das ist schön. Da kann man einfach so herumblättern und so diese riesigen Bücher, die man auch sonst in der Buchhandlung so anschaut, wenn man irgendwo in einer fremden Stadt 2 Stunden warten muss und nichts zu tun hat. Ne? Und ja, das gibt es da. Und unter jedem Buch ist dann eben so ein Link, dass man dieses Buch jetzt wem schenkt oder spendet oder kauft. Aber man muss das nicht machen. Also man kann sich einfach registrieren und dann einfach gratis einen Haufen englische Kinderbücher online lesen. Ich denke, das ist eine nette Sache. Mhm. Das wollte ich dazu beitragen.
Da wird gleich, genau, das wird sicher spannend. Und da habe ich noch eine Newsmeldung dazu. Apple hat ja letzte Woche versucht, den Bildungsmarkt an sich zu reißen.
Ja, ey, das ist mein Gerrit Spend für.
Und, das jetzt, passt ja voll unter genau, den Tonspiegel. Die machen es nämlich, also Apple hat ja eine App im Prinzip gemacht für iOS, mit der man E-Books erzeugen kann. Und die E-Books, die damit erzeugt werden, das ist irgendwie ein abgeändertes E-Book-Format. Ich weiß nicht, wie man es rausbringt, überhaupt, dass das so ein iOS-Gerät, weil da kriegt man keine Dateien runter. Aber was ich so mitbekommen habe, darf man sie wohl außerhalb vom Apple Store verbreiten, aber nicht verkaufen. Also sobald man irgendein E-Book damit erzeugt, das man verkaufen will, darf das nur mehr
aber über den... Aber zumindest verbreiten darfst du es.
Scheinbar, ja. Also ich weiß nicht genau, wie das da rauskommen soll, weil man Dateien oder so gibt es normalerweise...
Also du brauchst Kalibre und musst du mit dem das in
PDF... Nein, das wird, aber ich vermute, dass man vielleicht beim iTunes oder so raus und irgendwie...
Mhm. Aber du bist auf jeden Fall voll auf Apple gebunden dann irgendwie.
Man ist ziemlich auf Apple gebunden und sie wollen halt quasi das iPad als neues Schulbuch etablieren und damit Schulbuchverlage ansprechen. Und das ist natürlich wieder eine bedenkliche Sache, meiner Meinung nach, weil ja, das ist so ähnlich, kommt mir vor, wie die TU-Studentenlizenzen von den Microsoft-Produkten. Ja.
Wobei man dazu sagen muss, dass die Schulbücher, so wie es derzeit sind, ja auch nichts Gutes sind.
Ja,
da geht der ganze Geld des Steuerzahlers geht in einige Schulbuchverlage. Ich meine, was da gehört, wäre Open Content, dass ich sage, ich zahle irgendwelche Lehrer dafür, dass er wirklich gutes Buch machen oder machen die Wikibooks. Mh. Wir setzen uns zusammen und versuchen jährlich und das Apple, beste Schulbuch zu prämieren und dann gebe ich das einfach frei und die Leute können sich auf der Plattform anschauen oder drucken lassen, wo sie wollen. Aber das wird nicht gemacht.
Genau, also
aber kriegen die Apple Lizenz, will ja, die einverseuchte Bücher.
Apple will ja mit diesem E-Book, wie heißt das, Author, eben auch Lehrer ansprechen, wenn die quasi Schulbücher machen wollen für ihre Schüler. Und da ist halt die Frage, wie genau die Lizenzbedingungen sind. Das ist ja so, dass...
Da war ja im ORF schon mal eine Meldung in der Future Zone. Oder
genau, das ORF, irgendwie das ist es das so, dass
du die... Du bist dann an iTunes sehr gebunden.
Dass man quasi alle Rechte abtritt oder so irgendwie.
Vor allem an Apple, ja. Also, wobei ich jetzt eben sagen, Apple verteidigen möchte hier, dass das nicht so viel schlechter ist als die derzeitige
Klavierversion. Das stimmt allerdings. Das ist ja total lustig, dass in den Schulbüchern, Bücher an und für sich dürfen ja für Lehrzwecke kopiert werden, nur Schulbücher halt nicht.
Ja.
Oder so, wie immer.
Was ich da hinweisen möchte, Christoph Derndorfer, den Typ, den wir kennen vom OLPC, hat dort, der ist in der Future Zone zu dem Thema interviewt worden und da hat er eben festgestellt, wichtig wäre, dass man sich jetzt nicht auf eine Plattform festlegt, sondern dass man schaut, dass man guten Content produziert und den frei lizenziert, ne? Weil dann ist es wurscht, ob ich mir das am iPad anschaue oder am 100 Dollar OLPC-Laptop, am XO oder in einem anderen Format verbreite. Das wäre das, was gehört und was eigentlich auch wichtig wäre, wenn man Bildungspolitik
am Herzen hat. Dabei wäre das eigentlich für das Bildungsministerium oder so total leicht, irgendeinen Preis auszuschreiben für den besten Lehrer-Content.
Es wäre leicht, aber es fehlt, glaube ich, A, der Wille und B, die Qualifikation, das überhaupt zu formulieren.
Dabei haben wir so viele Gremien, Stadtschulrat und was weiß ich was
alles. Ja, schon, aber ich meine, wie läuft das hin? Da geht der Industrievertreter oder Apple und sagt jetzt so, wir machen jetzt iPad und so und dann gibt es, es gibt ja auch in Österreich schon einige iPad-Klassen und die werden dann groß interviewt, dann gibt es wieder einen Schulversuch mehr, aber es geht nicht einer her und sagt, warum geht eigentlich das ganze Bildungsbudget vom vom Steuerzahler in einige Schulbuchverlage. Ja. Was hat die Menschheit da davon? Ne? Das hinterfragt keiner.
Ja, Verlage, das wird auch Verlage, noch spannend für die.
Nordkoreaner.
Das wird eh spannend für ihn. Also Apple traut sich dann schon noch was irgendwie auch gegen das Verlagswesen
da. Also wenn sie zumindest das aufmischen, haben sie da wie bei
iTunes. Prinzipiell muss man sagen, so ein Tool wäre jetzt schon mal gut, E-Books zu erstellen. Da haben sie schon mal in die richtige Richtung gedacht. Gibt es ja. Speziell, ich meine, das E-Book ist ja nur eigentlich ein HTML, oder? Aber so ein Client, dass du so wirklich so das Interface bietet, dass du sagst mit einem schönen Layout, ja. Was für ein Buch ist jetzt spezielle Ansprüche.
Das ist sicher leichter.
Wäre schon cool.
Aber das ist nicht so toll.
Ja, das ist
wahrscheinlich. Aber es ist was drinnen immerhin.
Es tanzt doch was wie Hochzeiten, das Kalibre, muss man sagen. Ja. Es gibt Übung. Ich habe mittlerweile schon ein bisschen Übung heraus in Sachen Kalibre, wie man die Parameter setzt. Haben jetzt auch einen eigenen für den Kobo, ein eigenes Ausgabeprofil und so. Ja, und man kann sich dann tricksen und so. Ja, es ist echt eine Wissenschaft, das ist nicht notwendig.
Und mir ist aufgefallen, dass man sehr praktisch die E-Book-Bibliothek auf mehrere Computer synchronisieren kann und das dann funktioniert.
Ja. Definitiv. Und sie sind ist ein sehr aktives Projekt. Es ist echt jede Woche ein Update.
Echt cool. Ich muss wieder mal anstarten.
Zum Thema Bücher oder Lehrbücher schreiben. Es gibt nicht nur Wikipedia, sondern von Wikipedia gibt es ein Schwesternprojekt, das heißt Wikibooks.
Ah ja, genau.
Und da gibt es auf Deutsch noch relativ wenig. Ein paar Mathematikbücher und hauptsächlich Programmierbücher findet man, aber die auch nicht so ausgereift sind. Aber wer zum Beispiel irgendwas Kleines beitragen will, kann einfach an eine Seite oder so in einem Wikibook schreiben oder ein ganz neues Projekt anlegen. Das Schöne ist, man muss es nicht einmal fertig machen. Man kann es einmal hinstellen und
vielleicht hoffen,
dass andere dann weitermachen. Man hat natürlich keinerlei Chance, damit Geld zu verdienen. Das ist klar. Aber wenn es jetzt rein um die Bildung geht,
was macht irgendwo einen Flatter-Button hin oder so.
Die Folge das ist wahrscheinlich. Aber in die Comments könntest du ihn tun. Ja.
Ja, Möglichkeiten sollte man schaffen, das ist ja nichts Bases.
Es gibt ja das Python-Gamebuch, an dem ich jetzt glaube ich schon seit 2006 herumdrödle.
Kann man das flattern?
Das kannst du flattern, ja, und du kannst auch mitmachen dran. Das ist eine
derzeit
in einer kreativen Pause.
Hast du das unter deinem Account als eigenes Item gemacht?
Ja, es ist sogar von der Spielen-Programmieren-Homepage verlinkt.
Okay.
Aber, wie soll ich sagen, seit meiner letzten Kritik, ich habe mich, um den Bogen zu spannen, ja, zu unserem Podcast-Beitrag zu dem Autor, der nicht mit Kritik umgehen kann, ich habe einen Leser aus Deutschland, der mein Co-Autor ist und mich auch dauernd total kritisiert. Das Blöde ist, er hat halt recht. Ne?
Damn it.
Aber da muss ich mich dann immer monatelang erholen von seiner Kritik, bis ich mich wieder aufraffe und all die Sachen da irgendwie verbessere, die er vorgeschlagen hat. Das reicht ihm dann nicht. Das hemmt natürlich den kreativen Fluss ein bisschen. Also wer wirklich ein Buch schreiben will, soll sich von niemandem kritisieren lassen, sondern einfach selber das schreiben.
Die Leute verklagen.
Urüberzeugt sein, ja, wirklich vorher Kokainschnupfen, urüberzeugt sein, dass man der Beste und der Größte der Welt ist, weil sonst wird das Buch nicht fertig. Das denkst du immer, dem muss ich es jetzt recht machen und dem oder dem. Oder halt gleich die ganze Kontrolle abgeben und sagen, ja, ich arbeite nur an einem Gemeinschaftsprojekt mit. Aber so viel dazu. Ja gut, es macht sich so eine gewisse Traurigkeit bemerkbar, wahrscheinlich, weil der Podcast zu Ende geht.
Ich habe noch eine Empfehlung, und zwar in der letzten Folge vom Stimmen der Kulturwissenschaften geht es über Podcasts. Ah. Also über die Geschichte von Podcasts sozusagen.
Wirklich?
Ist das die aktuelle Folge? Das ist die aktuelle Folge, ist ganz vernünftig. Oh, das Einzige, was mir ein bisschen stört, ist, zum Schluss wird es ein bisschen iOS-lastig.
Okay,
ja. Aber trotzdem hörenswert auf alle Fälle.
Ja, ich sehe es gerade nicht, mein Handy schreit, es geht aus. Verdammte Smartphones.
Florian, dein zweiter Podcast heute.
Mein zweiter Podcast, ja.
Also dein zweiter Biertaucher-Podcast, schon. Dein erster Special-Effekt, den du eingebracht hast.
Sprengstoff.
Irgendein schönes Schlusswort.
Habe ich jetzt leider nicht auf Lager.
Okay. Ja, herrlich. Wir sagen auf jeden Fall danke für dieses Birnen-Cidre. Ist das eigentlich, ist das Apfelwein oder ist das jetzt wirklich auch auf Birnen oder ist das aromatisiert?
Ich glaube, das ist schon Birnenwein.
Das ist schon Birnenwein, gell?
Ich meine, Apfel und Birne sind jetzt nicht so verschieden.
Ja, Apfel und Birnen. Obwohl, Apfel und Birnen kann man nicht.
Also die Dosen sind schwarz und es schmeckt auch ein bisschen
wie ausgepresst in der Trickzeit. Und für das Club Mate Winter Edition.
Das gibt es, glaube ich, auch beim Apollo-Kino in diesem Geschäft gegenüber, oder? Kommt mir jetzt so bekannt vor irgendwie.
Ah, bei dem Späti dort.
Lokalen auch. Also in vielen Pubs haben sie es.
Okay.
Die haben dann so einen Irish Pub mit schwedischen Cider.
Ja, das gibt es
im Pub. Stimmt, das ist mir auch schon mal aufgefallen.
Ja, ich habe immer noch erkannt im, wie heißt es, das Lokal da bei den Gürtelbögen, da haben sie immer offene Cider verkauft.
Chelsea.
Das Chelsea. Das Chelsea. Da haben sie mal aufgehört. Aber, das ich nicht. Aber du magst das leider ja nicht so gern, Strongbow, oder?
Strongbow ist nicht so das Beste.
Ja, ist halt sehr, sehr trocken.
Es gibt viel bessere.
Ja, es gibt viel bessere. Ja, muss man schauen, werde ich noch offen bleiben. Ich habe es ja wirklich versucht, aber der Spar, der vermeintliche Interspar, der trotz mit Fachpersonal konnten sie mir nicht weiterhelfen. Noch so eine Plastikflasche. Warum ist da nichts Schlimmes? So im Supermarkt Zitre kaufen gibt es. Sie haben mich dann so eine Plastikflasche Obstwein geschickt.
Ich war gestern wieder waschen und die Seife war
runter. Wirklich? Du hast es ja, du hast es auch versucht, aber du hast nur diesen Spritzer so mitgebracht.
Ja, das war im Spar. Ich habe mich auch nicht sehr angestrengt.
Ja. Ich habe mich nicht sehr angestrengt.
Ich zum Beispiel das komplett vergessen.
Ein Aperol-Spritzer.
Das Einzige, wo Shame on you. Ist eben Amazon.
Ja, Amazon,
oder genau. Oder bei Metro wahrscheinlich auch.
Jetzt wolltest du jetzt wirklich auf Sendung reden, wo man in Wien Cider kauft?
Natürlich, wir haben gerade vorhin über Mate-Getränke geredet, jetzt können wir ein bisschen über Cider trinken.
Ich finde, das ist so unpolitisch.
Tja, dann sag noch was Politisches und dann machen wir Schluss.
Machen wir Schluss, weil wir müssen noch das Inhaltsverzeichnis machen und ich möchte einen Kalender noch vorlesen. Wir haben ein Date zum Vorlesen.
Okay, aber kannst du nicht, das möchtest du im Inhaltsverzeichnis machen?
Ja, weil sonst am Schluss hört sich das ja keiner an, bitte nach dem, wo man da jetzt Cider einkauft.
Aha, aber dann im Inhaltsverzeichnis über so eine Politik.
Also ich zum Beispiel höre das ja beim Radeln und der Trainer meine ich ja nicht ab. kann ja nichts anderes auftragen.
Du bist doch hier und machst jetzt mit. Also
ach so,
ich habe den großen Verdacht, dass alle Leute, die unseren Podcast bis zum Ende hören, früher oder später mitmachen
beim Podcast. Ah, das kann sein, ja.
Warum nehmen wir noch auf?
Ja, stimmt eigentlich.
Stopp, machen wir Schluss.